Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 182. Oder auch ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Die After-Wahl-Edition heute mit Felix.
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 Markus.
Late Night Darkness.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Wie gesagt, After-Wahl-Edition hier. Also Wahl. Aber ich glaube, wir reden da nicht drüber, oder?
Das nein. Wir skippen das einfach. Da kann man nichts gut machen.
Dem kann man nichts abgewinnen. War ja auch.
Da kann man nicht gewinnen. Also das ist wahrscheinlich das Problem.
Man geht auch nicht wählen, um zu gewinnen.
Nicht?
Doch.
Nein. Doch, ich alles.
Was? Nein, nein, nein.
Winning.
Weil wir wollten nicht darüber reden. Skip, 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 skip.
Ja. Wenn wir interessiert uns in Wolgograd, interessiert das uns ja auch nur peripher.
Ja, von dem her. Da haben wir eh unseren großen Führer, kann man nicht falsch machen.
Genau. Der auf dem Pferd und so. Und
auf dem Bären, Mann.
Ich auf dem Bären, Pferd. Das so. Genau. Auf dem Bären in der Taiga, Tundra, irgendwas. Also, wie auch immer. Ja, wir sind wieder da. Es waren interessante Wochen und wir haben ja auch eine Special-Sendung zwischendurch rausgegeben. Über Nixos. Habe ich pünktlich zum Wahlabend, ich habe gedacht, wer es nicht erträgt, der hört sich lieber unser Zeug an oder so.
Das war eine wunderbare Sendung, das muss man mal sagen jetzt.
Ja, genau. Ich habe auch in Radio Tux noch ein bisschen dafür Werbung gemacht. Dann kann ich jetzt hier auch noch für die letzte Radio Tux Sendung kurz Werbung machen. Also eine neue Radio Tux ist auch draußen. Geht zum Beispiel um Git. Genau. Und um so ein tolles Python Audiovisualisierungsdings. Das müssen wir unbedingt für unsere YouTube-Videos hier demnächst auch verwenden.
Was wir natürlich jetzt nicht mehr brauchen, weil wir Xenem haben.
Ja, weil wir das wieder haben und du hast dich auch, Felix, da mächtig ins Zeug gelegt, dass das wieder tut. Wir haben jetzt bloß gerade festgestellt, es gibt noch irgendwo einen Knacken. Wir müssen da nochmal dran. Aber total toll, dass wir jetzt unseren Xenem-Stream wieder haben. Neben dem YouTube-Stream, also wir spielen demnächst alle Medien, die wo gehen.
Ja.
Ja.
Also einfach für mehr Backups. Das hilft quasi alles nichts.
Mehr Backups ist mehr gut, weil man kann einfach nicht genug davon haben. Und wie die West Coast Edition ja letztens auch schon wieder festgestellt hat, es ist einfach doof, wenn man nicht genug Backups hat.
Was haben die verkackt?
Ich weiß nicht, die mussten ihre letzte Sendung irgendwie doppelt aufnehmen. Und da, zwischen diesem Doppeltaufnehmen lag halt 3 Monate.
Na gut.
So, manchmal kommt man halt nicht so dazu. Von dem her, und wir haben auch schon schlechte Qualität abgeliefert zwischendurch, weil ab und zu mal dann doch die richtige Spur ausfällt. Das passiert, wir üben ja noch, wir machen das ja
genau,
nicht
erst wir sind ja noch nicht so lange, ja.
15 Jahren oder so. Von daher ist es irgendwie
immer noch Potenzial.
Das ist auch erst die 182. Sendung hier.
Also ich habe festgestellt, ich podcaste bald die Hälfte meines Lebens. Das ist demnächst in ein paar Monaten.
Gute oder eine schlechte Nachricht?
Das weiß ich nicht. Es kommt natürlich
dass
auch
noch Audio kaputt ist.
Das muss man sich dann auch immer mal überlegen. Ja, ist das jetzt lang? Ja, wenn ich erst 2 wäre, wäre das jetzt noch nicht so lang. Aber ich bin noch nicht. Also ich bin ein bisschen älter als 2. Von daher könnt ihr euch das alles mal überlegen. Wir wollten aber noch so ein bisschen über Technologie reden, aber wir fangen mit dem Toten der Woche an. Felix, was ist denn kaputt gegangen? Also der Leadname, Felix, was ist kaputt gegangen?
32-Bit Ubuntu anscheinend. Ich weiß nicht, wer das noch benutzt, aber es gab wohl noch Leute und irgendwie haben sie wohl auch noch diese Images herausgegeben und man konnte sich das noch als ISO herunterladen.
Muss man aber einschränken, es geht nur um die Desktop-Edition. Für Server gibt's Ubuntu in 32-Bit immer noch.
Genau, und auch für die KDE, also dieses K-Ubuntu und so, diese speziellen Ubuntu-Flavors, die sie haben, gilt das auch noch nicht. Und es gilt auch erst dann ab 17.10, also was auch jetzt irgendwie nächsten Monat oder so, glaube ich, rauskommt. Also ja, es stirbt so langsam, so ein bisschen, aber es stirbt.
Ja, in Nixos gibt es auch, ich glaube, jedes halbe Jahr, also alle 6 Monate gibt es die Diskussion, können wir jetzt 32-Bit droppen oder nicht? Und die Antwort ist immer nein. Also, so nein,
ich habe irgendwie
noch mein altes
Shitbook oder so. Wenn es Debian irgendwann macht, ja, dann ist es wirklich tot.
Dann ist es
könnte
vorbei.
Könnte jetzt
aber
zwar noch
das
so
wird nicht passieren.
10 Jahre dauern.
Debian unterstützt ja noch viel, viel älteren Quatsch.
16-Bit?
Weiß ich nicht. Gibt's die haben auf jeden Fall komische Geräte.
Ist nicht aus Linux, aus dem Kernel, ist war auch letztens der i386, der 386 Code irgendwie rausgeflogen oder 486 Code oder sowas. Also so Zeug, was irgendwie seit 30 Jahren niemand mehr angefasst hat. Die haben da auch so ein paar Sachen gedroppt. Naja, wie auch immer, Ubuntu in der Desktop-Variante gibt es demnächst nur noch in 32-Bit. So richtig traut dem, glaube ich, keiner nach, oder?
Nö.
Und ich meine, wer wirklich ein System verwenden muss, weil er nur eine CPU hat, die nur 32-Bit kann, der nimmt halt irgendeines der zigtausend verschiedenen Varianten, die es da draußen noch gibt, die halt immer noch
das bauen.
Oder halt einfach nicht mehr updaten.
Die Sicherheit durch Ignoranz ist natürlich eigentlich immer sowieso das Beste.
Genau.
Genau. Ist ja auch nicht so, als hätten wir nachher noch einen großen Sicherheitsblock.
Nee, nee.
Was wieder alles kaputt gegangen ist und wie viele Milliarden IoT-Geräte demnächst gepwned werden oder schon dabei sind, gepwned zu werden. Von dem her ist es die beste Idee überhaupt, einfach nicht mehr updaten. Ich habe auch überlegt, hier mal ich habe letztens so ein SUSE 5.2 gefunden. Vielleicht kann ich das ja mal noch irgendwo installieren.
Nein.
Hat das 32-Bit?
Antwort ist nein.
Hat das 32-Bit?
Ja, ja.
Ja, dann bestimmt, dann funktioniert das wunderbar.
Ja, genau, das wird auf meiner aktuellen Hardware total gut laufen, weil da einfach jeder Treiber direkt dabei ist. Ja.
Nice. Ja, also bei Debian ist es so, the goal is to support both 32 and 64-Bit Userland on this architecture. Das heißt, nichts anderes. Bis zum 128-Bit. Keine 16-Bit.
Okay. Mhm. Na dann.
Okay.
Dann
haben wir das?
Ja, kriege ich auch seit kurzem immer so Mails. So ganz
Das ist doof.
Warning. Das ist ja doof. Attention, please. Do not miss. Und der Leadname Felix kriegt das auch irgendwie.
OpenShift, ja.
Kriegt
so viele E-Mails. Und ich frage mich, was war das nochmal?
Warum habe ich da einen Account? Was war das nochmal?
Das war auch meine erste Reaktion. Und dann habe ich das erste Mail mal ein bisschen so ignoriert. Also ich habe es offen gelassen und gedacht, ja, ich schaue da mal bei Gelegenheit nach, was da noch so läuft. Und jetzt haben sie so geschrieben, irgendwie Last Chance, blablablablub.
Ja, genau.
Habe ich mir gedacht, klickst du mal drauf, schaust du mal, was noch drin ist. Stellt sich raus, ich habe da noch zwei Applikationen, die produktiv im Einsatz sind und laufen und gebraucht werden.
Und zwar OpenShift.
Whoopsie.
Was ist OpenShift?
OpenShift ist sowas.
Von Red Hat, wie ist so Heroku. So eine Plattform, wo du halt dein Zeug hinpacken kannst und die hosten es für dich. Es gibt halt so ein Free-Tier, also eine kostenlose Variante. Ich weiß es gar nicht. Sie wollen ja jetzt das alle auf die neue 3er-Version updaten.
Ja, die ist auch ganz schick. Da habe ich schon mit rumgespielt.
Okay. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, weil wir hatten mal die Beginnergewitter-Webseite, lief mal eine Zeit lang auf OpenShift. Wir hatten irgendwelche Probleme, deswegen es wieder zu Heroku gezogen haben und seitdem habe ich das Ding halt auch nie wieder aufgemacht.
Ja, wobei zwischendurch waren wir doch auch auf dem allen überlegenen Bluemix.
Bluemix waren wir auch, ja, Bluemix. Wir haben alles, wir haben gefühlt alles durch. Stimmt, Bluemix haben wir. Ja, stimmt, Bluemix hatten wir dann, was nicht so richtig lief. Aber OpenShift hatten wir auch irgendwie einen Account, weil ich kriege halt Mails, dass es irgendwie demnächst abgeschaltet wird. Attention, final notice, end of life. Ja, also man soll sein Zeug, also wenn ihr da noch irgendwas habt, was ihr wirklich braucht, ja, dann solltet ihr das irgendwie
umziehen. Und zwar bis 5. Oktober, 4 also, Uhr nachmittags nach
also jetzt,
UTC. Ja. Also ungefähr jetzt.
Also wenn ihr es hört, ist schon zu spät, sozusagen. Ja.
Aber wenn ihr da businesskritische Anwendungen drauf gehabt habt, dann wisst ihr das vermutlich.
Auch zu spät.
dann habt ihr das vermutlich schon lange gemacht. Sonst, tja, ups. Ich habe mir jetzt auch gerade mal noch so Backups gezogen.
So rechtzeitig vom
Abgang. Werde ich mich dann wohl damit auseinandersetzen müssen, ob da alles drin ist jetzt oder nicht. Und wo ich die dann wieder irgendwie einspielen kann oder wo ich das jetzt hosten muss und welche DNS-Dinger ich noch umbiegen muss, dass das wieder funktioniert. Aber, ja.
Okay.
Genau. Wird schon,
also das heißt, Leute benutzen das noch?
Ja.
Okay. Muss man da irgendwas machen? Also, ich habe ja die E-Mail nicht gelesen.
Naja, wenn du jetzt etwas hast, was in diesem OpenShift Online V2 lief, wenn du da irgendwelche Container gehabt hast, die liefen, irgendwelche Applikationen erstellt hast, dann musst du jetzt diese migrieren, weil die laufen jetzt noch irgendwie, wenn du zahlst, bis Ende Jahr und wenn du nicht zahlst, ich glaube noch bis heute oder so.
Das ist jetzt spontan.
Und dann ist vorbei.
Na ja.
Und dann werden diese Applikationen abgeschalten und du hast keinen Zugriff mehr auf die Daten und nix. Also ja, wenn du das benutzt, dann solltest du vielleicht mal noch schauen. Sonst, tja, passiert nicht viel.
Na gut.
Außer, dass es halt abgeschalten wird und man jetzt V3 benutzen soll.
Okay.
Gibt es denn einen Migrationspfad? Also für die Leute, die jetzt da 2 Jahre haben, ist euch da was angeboten worden?
Also hier steht Migrate Now.
Ah, das ist schon mal gut.
Aber wahrscheinlich musst du einfach Geld in Migration Guides. Step by step Migration for your application and mastering the basics of OpenShift Online 3. Da kannst du hier irgendwas anklicken, was du so hast. Ich habe einen Tomcat. Was muss ich tun?
Weinen. Gibt's leider nichts.
Whoops.
Also es gibt Anleitungen, was man dann, wie man es machen sollte, könnte, tun, Gedöns. Ich habe eine MongoDB. Auch erschießen direkt.
Leider kein Pfad für sie.
Im Großen und Ganzen wohl Backups anlegen, runterladen, restoren auf der neuen Plattform.
Na gut.
Weil die neue Plattform macht im Prinzip alles. Oh, ich hoffe einfach, dass meine Datenbanken da drin sind, in diesen Backups, die ich vorher gerade gezogen habe. Sonst wäre dann...
Wenn nicht, kannst du jetzt noch während der Sendung das schnell...
Ja, vielleicht. Aber ich hab all diese Themen, darum
fällt, okay, glaube ich, machen wir einfach mal weiter. Ich glaube, wir haben ganz viele Themen hier. Okay, OpenShift V2, jetzt V3, muss man irgendwelche Dinge tun, passt einfach auf.
Ja, oder seid halt gearscht, wenn ihr zu spät dran wart jetzt.
Könnt ihr zu den Free-Tier klicken?
Ja, könnt ihr machen. Irgendwie Free-Tier, gibt es wieder Free-Tier? Also doch,
ja,
irgendeinen gibt es
auf
jeden
Fall. Ja, da spiele ich ja mit.
Ah, du spielst ja mit rum. Okay. Genau, ansonsten ist es egal, ob jetzt OpenShift oder Bluemix oder so, das ist alles das Gleiche.
Bei Bluemix muss ich ein bisschen warnen. Wenn man da seine echten Daten angibt, dann klingelt so nach einer Woche oder zwei klingelt's Telefon. Und wenn man da nicht dran geht, dann klingelt's Telefon am nächsten Tag wieder. Und wenn man dann irgendwann doch dran geht, dann hat man so einen netten Vertriebler an der Hand.
Und dann will IBM einem was verkaufen?
Definitiv, ja. Die wollen das verkaufen.
Krass.
Ja. Das, ja.
Tja, warum gibt man gibt auch keine echten Telefonnummern an?
Also Telefonnummer angeben würde ich jetzt auch echt...
Also bei so einer seriösen Firma wie IBM, da kann ja nichts schief gehen.
Nee. Sobald du irgendwo eine Telefonnummer angibst, dann wird dich auch jemand drauf anrufen und niemand will das.
IBM, oder? Hat ja auf jeden Fall Seriösigkeit auf 1000. Also da kann nichts schief gehen.
Jupp.
Ich bin da kein großer Fan von. Wovon ich aber großer Fan bin, unser erstes News-Item, und zwar Universal Second Factor. Ich habe da schon in Binärgewitter 171 mal ein bisschen davon gesprochen, was das so tut. Das ist so ein kleines Token, USB-Token-Device-Dingsy, das man sich in den Computer schieben kann. Dann hält man den Finger drauf und es handelt da so ein Second Factor halt drüber aus. Und in Firefox hat man bis muss man aktuell immer noch ein Plugin benutzen. Und jetzt in Nightly Build für Firefox haben sie das jetzt einfach mal reingepackt. Und vermutlich wird das dann in einem der nächsten Releases dabei sein. Und dann kann ich das benutzen, einfach ohne Plugin-Installation.
Okay. Also ich muss ja sagen, ich bin mit TOTP mehr als zufrieden. Also ich habe da jetzt gerade gar keinen Use Case mehr für so einen zweiten Faktor als echtes Gerät.
Ist halt geil, weil du so ein USB-Stick-Dingsy hast.
Aber das ist auch doof, weil du so ein USB-Stick-Dingsy brauchst.
Und es gibt dann Geräte, wo man immer Adapter benutzen muss, weil diese USB-Stick-Dingsy
Adapter.
Naja, es ist, man hat halt keine Geräte, die nicht USB können.
Ja. Aber man hat Geräte, die haben nicht den richtigen Stecker.
Man hat Geräte, die haben modernes USB und nicht nur das alte.
Genau, das neue.
Ja, aber die haben ja trotzdem noch das alte.
Nee.
Doch.
Nein.
Meine schon.
Nein, deine doch. Schon.
Ja. Oh. Meine schon. Und außerdem gibt's das auch mit NFC. Also, wenn das Ding NFC kann, kannst du das halt auch auf das NFC draufhalten. Finger drauf und gut ist.
Was brauche ich jetzt dafür?
Ich glaube, du brauchst entweder so ein USB-Token oder so ein NFC-Token und dann
so ein oder so.
Ja, genau.
Ja, ist so ein bisschen wie ein kleiner USB-Stick.
Genau, und dieses YubiKey ist genau sowas, was diese Schnittstelle implementiert quasi. Und das kann man theoretisch auch hernehmen, um dich quasi per sudo einzuloggen oder so. Oder per direkt auf deinen quasi den Computer zu starten oder sowas, kann man in verschiedenen Fällen hernehmen. Und ja, in dem Fall könnte man es halt benutzen, um den zweiten Faktor für Facebook oder Google zu bieten. Wie gesagt, ich habe bei mir diesen Google Authenticator auf meinem Telefon und das reicht mir eigentlich gerade. Und ich stehe nicht auf so viel Hardware noch extra mit rumschleppen.
Ja, aber es ist halt so ein kleiner USB-Stick, den du im Portemonnaie hast. Naja, ich finde das auf jeden Fall ganz praktisch.
Okay, alles klar. Na gut.
Kann man benutzen, muss man nicht. Genau, gibt auch diese Apps. Mhm. Und funktioniert genauso gut. Ja. Und meistens musst du eine zweite Methode einrichten und vielfach ist das dann halt eben genau auch über die App. Das heißt, also wenn ich mein Token-Ding sie irgendwo vergesse, kann ich es halt trotzdem noch über die App.
Noch quasi als dritten möglichen Faktor.
Ja, so ungefähr.
Okay, alles klar. Na gut. Oder als Fallback. Fallback zweiten
aber,
Faktor.
Aber auf jeden Fall ist das halt ganz praktisch, wenn das jetzt einfach mal per Default
damit reingeflanscht ist.
Genau.
In Firefox drin ist. Genau. Kannst du Chrome schon?
Chrome kann es schon seit einigen Versionen. Okay. Schon länger, glaube ich. Schon ziemlich viel länger, ich glaube so ein Jahr oder so, gefühlt zumindest. Mhm. Ja, und jetzt, wenn es Firefox halt auch unterstützt, kann es im Prinzip jeder Browser.
Außer, keine Ahnung, dieses von Apple-Gerät.
Ja, genau, Nobody Cares. Und dieses IE, Nobody Cares.
Das heißt doch jetzt Edge.
Ja, genau, irgendwie so. Aber
ach so, Edge, genau, so hieß das Ding. Nicht Spartan-Browser.
Stimmt, Spaten, ja. Oh Gott, das ist schon wieder lange her. Ach, schön. Das
interessiert halt niemanden. Glaube ich. Hoffe ich.
Ich denke nicht so wirklich.
Okay.
Okay, weiter geht's. Gut.
Ah.
FreeBSD.
FreeBSD, was haben wir da?
Warum?
Viele gute FreeBSD-Dinge. Warum nicht?
Weil es irgendwas, was da heraussticht, weil, also das hört sich jetzt alles ein bisschen so, okay. Sag mal, was die Highlights.
Ja, die habt
von den Highlights. Also
die Highlights. GCC 5.4.
Das ist kein Highlight.
Ist ganz nett. Ist ganz nett.
Ja, ist ganz nett, genau. Sie
klatscht ja, ganz.
Ist ganz nett, ist Zeit, weil das heißt, man kann jetzt alle Dinge, sie haben den Standard von C, was waren das? 89, glaube ich, oder so, auf C11 hochgehoben. Was schon Zeit ist. Und dann hier dieses 64-Bit Inode Numbers, das ist ein sehr großes Ding, weil das erlaubt mir dann endlich lange. Im Moment ist es so, wenn du einen Mount machen möchtest, darf das nicht über eine gewisse Zeilenanzahl haben. Und das ist mir jetzt schon mehrfach auf die Füße gefallen, dass ich halt längere Pfade gehabt habe, als möglich ist.
Was hat das mit den Inode Numbers zu tun? Ich habe gedacht, man kann jetzt einfach nur mehr Files in den Ordner werfen oder so ein Quatsch.
Das kannst du vielleicht auch. Das Problem hatte ich jetzt noch nicht, aber das unter anderem erlaubt das, hat das vorher dazu geführt, dass wenn du halt einen Mount gemacht hast mit einem sehr langen Pfad, hat es gesagt, lol, nope, das werde ich nicht tun.
Das ist ja das geil. Das ist ja fast wie bei Windows, wo du bis 255 Zeichen hast für deinen Dateien.
So und darum ist das, finde ich, ganz praktisch. Dann werden sie vermutlich mit FreeBSD 12 dann auf LLD als System-Linker wechseln. Das ist der Linker von Clang. Okay. Wie heißt das Projekt dahinter?
Clang.
Ja, Clang. Halt LLVM? Nicht GCC. Halt nicht GCC. Ja, genau, LLVM. Und ich habe da schon Issues auf gewissen Ports bekommen, die ich maintain.
Dass alles explodiert ist.
Dass das Ding explodiert sind, habe ich geändert. Scheint, wenn man den gefakten Statistiken glauben soll dieses LLD schneller und besser und toller und weiter sein.
Immer eine gute Sache.
Werden wir halt sehen. Okay. Linker sind immer eine gute Sache. Braucht man, glaube ich, in diesem C-Code und so.
So ein Linker. Braucht man wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, es hilft. Okay. Hab ich mir sagen lassen. Und eines der Standardwerke, dieses Absolute FreeBSD, gibt es jetzt bald in der dritten Edition. Und irgendwie das es scheint irgendwie der erste Draft ist fertig und es wird wohl so in den nächsten 2-3 Monaten wird das rauskommen.
Okay, alles klar.
Das ist so ein FreeBSD-Standardwerk, das man vielleicht lesen will, wenn man sich mit
wie viele tausend Seiten sind es?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon
1000 Seiten.
Ja, vielleicht ja. 500 so.
220.000 Wörter.
Tja, viel Spaß jetzt.
Warte, ich google das einfach. 220.000.
In Pages. In
Pages. Estimating Word
Count. Was sagt er denn?
480 Seiten sind 120.000 Wörter. Das heißt, knapp 1000 Seiten.
Ja.
Da muss man schon ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Ja, ist aber dann halt so ein großer Rundumschlag, wo alles drin ist.
Okay, kann man bestimmt auch per Google durchsuchen.
Bestimmt. Gibt's, glaube ich, man kann sich das auch als PDF holen und dann als E-Book. Dann hast du ja sowieso dieses Durchsuchen und so.
Okay, weiter geht's. Das wäre eigentlich ein Tour der Woche der gewesen hier.
Ja,
Linux hatten wir schon mal, oder?
Hatten wir schon mal, genau. Es wird halt immer konkreter, der Teil, dass sie haben vor ein paar Jahren mal eine Ausschreibung gemacht, dass sie ihr Groupware-System nach 10 Jahren endlich mal umstellen wollten. Plötzlich ist es aber eine Geheimsache und wahrscheinlich sind die Leute, die das damals die Ausschreibung gewonnen haben, alle nicht mehr beteiligt. Das war Colab sollte es werden, also ja, eine Groupware-Lösung ähnlich wie Exchange von Microsoft, also Kalender, Kontakte, E-Mails und mit Mobile-Anbindung und sowas. Ich denke mir immer, warum hat man das nicht schon längst, ja, wenn man das haben will. Aber gut.
Simbra wäre da auch so eine Alternative.
Ja, Copano, ja. Früher Zarafa, genau, Open Exchange. Genau, also aus der Open-Source-Welt, gerade in Europa kennt man eher Copano / Zarafa oder Open Exchange oder eben Colab. Colab ging ja auch mal aus einem BSI-Projekt heraus und deswegen hatten die das wahrscheinlich auch damals so mit gewonnen. Jetzt wird es aber wahrscheinlich, wie gesagt, ist eine Geheimsache, nichts Genaues weiß man nicht, aber wahrscheinlich führen sie jetzt einfach Microsoft Exchange ein. Ist ja auch viel billiger, kostet auch nur ein paar, weiß ich nicht, für so und so viel Clients auf so und so viel Servern, da ist man ein paar Millionen einfach los, das ist total eine super Idee. Alles viel billiger und man ist natürlich total unabhängig von Microsoft. super Sache sozusagen.
Besonders, weil es ja auch so viele Leute gibt, die dieses Webmail-Interface von dem so toll finden und da überhaupt gar nicht drüber suchen.
Das Beste, wo gibt auf die Welt.
Ja.
Auf jeden Fall.
So much.
Genau. Office Web.
Dementsprechend, ja. Collab kennt man vielleicht auch, oder man kennt vielleicht das, wo wir gerade bei Webinterface waren, das Roundcube.
Ja.
Mail-Interface und Collab nutzt genau das und hat das auch weiterentwickelt und hat da viele Entwickler eingestellt, die das weiterentwickelt. Also bei Collab ist das Standard Webinterface, ist halt Roundcube. Genau, aber in Sachen Linux, mittlerweile ist das Wort Linux wohl auch von der Webseite
Die ganze Dokumentation, da war ja mal recht umfangreich dokumentiert, was das Projekt so macht, was sie anstreben, was sie erreicht haben und so. Das ist komplett von der Website entfernt.
Ja. Ja, also das ist schon krass, wie schnell, wenn man da mal den Bürgermeister auswechselt, wie schnell dann sowas, der Microsoft-Fan ist, wie schnell dann sowas plötzlich gehen kann.
Hartes Politikum, aber Microsoft sitzt denen ja auch auf dem Schoß und die zahlen ja bestimmt auch ganz viele Steuern nicht.
Ja, genau, so wie Amazon in Luxemburg oder Apple in Irland, so, genauso das funktionieren, ja. Wissen wir alles, aber ich frage mich auch, wie so eine, vorher war das ja eine europaweite Ausschreibung, glaube ich, wie die jetzt plötzlich das so hindoktern, dass es ja jetzt keine europaweite Ausschreibung mehr sein muss.
Im Zweifelsfall machen sie einfach erstmal und fragen hinterher um Entschuldigung und jetzt schon eingeführt, jetzt viel zu teuer noch zu migrieren.
Ja.
Ja. Das kann sein, so ein bisschen der Python-Weg einfach. It's easier to ask for forgiveness than to ask for permission.
Ja, dafür kamen gute Neuigkeiten aus Schleswig-Holstein, denn dort ist im Koalitionsvertrag, steht da jetzt erstmal so drin, ja, das muss man dann sehen, wie sich das weiterentwickelt. Da haben die Grünen durchgesetzt, dass, also der Habeck vor allem, dass Microsoft da eher dann die Tür gezeigt wird und dass jetzt neue IT-Beschaffungen alle auf Open-Source-Basis sein sollen und Closed-Source-Software, also vor allen voran Microsoft halt abgelöst werden soll, vollständig, irgendwann mal. Also das ist wiederum eine gute Neuigkeit. Wie gesagt, steht jetzt erstmal so im Koalitionsvertrag drin, da muss man erstmal gucken, wie das dann mit Leben gefüllt wird und wie das dann auch umgesetzt wird, aber wenn jetzt ein ganzes Bundesland dann sagt, sie wollen Open Source fördern und da dann vielleicht auch Open Source Produkte rauskommen, die halt in der Verwaltung benutzt werden, die dann vielleicht von anderen weiterverwendet, weiterentwickelt werden. Das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung von Linux, die sich ja nicht, warum auch immer, nicht so richtig erfüllt hat, wobei sie ja mit Volmox und so auch so ein paar Sachen Open Source gegeben haben. Aber ja, also wo eine Sache untergeht, da kommt schon, passiert gleich was Neues, Tolles oder so. Ich habe jetzt den entsprechenden Spruch dafür vergessen. Aber die nehmen sozusagen die Flagge auf da oben an der Küste. Und heute ist bestimmt ein bisschen windig da oben.
Oh, sehr windig.
aber ansonsten, super Sache. Bin stolz auf euch da oben.
Ja. Durchhalten.
Genau. Also das jetzt unbedingt durchsetzen und dann könnte es ja wenigstens weitergehen, wenn
kann man es mal wieder versuchen.
Da jetzt schon mit Microsoft kuscheln muss, was echt traurig ist. Also
das Geld kuschelt mit dem Geld.
Ja, also ich habe wie gesagt auch gehört, dass da mehrere Leute jetzt dann schon gekündigt haben, also in dem IT-Umfeld einfach, weil.
Na gut, ich meine, der Linux-Administration braucht man halt ja nie mehr. Muss man auch sehen.
Ja, ich glaube, dass die Leidtragenden sind, aber eigentlich gar nicht die Leute in der IT.
Nö, das sind und waren auch schon immer die Mitarbeiter in der Verwaltung, die das halt aussetzen mussten, aber das mussten sie so oder so aussitzen. Und wenn halt zu wenig Leute da sind oder es Kompetenzgerangel gibt zwischen unterschiedlichen Abteilungen und irgendwie keiner ist zuständig oder alle sind zuständig keiner macht was, dann mag sein, dass mehr Leute Microsoft Windows 10 Gedöns zu Hause haben und benutzen und sich damit auskennen, aber
und benutzen. Lass das danach weg, weil das trifft meistens nicht zu.
Ja, genau, benutzen, aber deswegen bringt es trotzdem nichts, dieses Wissen auf seinen Arbeitsplatz anzuwenden, weil da darfst du in der Regel auch alles nicht und es sind halt komische Applikationen und wenn die Administratoren ihre Aufgabe schlecht machen, dann kannst du halt genauso nicht mit dem System arbeiten. Das ist ja dasselbe, ja, warum Linux das jetzt auch da gescheitert ist.
Problem ist halt, jetzt mit Linux haben sie das halt an Linux festgemacht.
Ja, klar.
Dass es nicht funktioniert. Und jetzt mit Windows sind sie halt selber einfach wieder unfähig.
Jo. Das ist halt. Jo, und auf der anderen Seite kommt es da ja aber auch immer drauf an, welchen Quellen man glaubt. Weil so wie es von nicht gefärbten oder oder von mir gewählten Quellen sich las, war es dann tatsächlich nicht so, dass die User über das Linux groß gemeckert haben. Also man war nicht super zufrieden, aber man war vor allem deswegen nicht super zufrieden, weil die insgesamte IT-Infrastruktur nicht funktioniert hat. Und dass das dann so auf Linux oder dazu gemünzt wurde, dass Linux abgesägt wurde, ist ein Politikum. Das wurde nicht von den Usern
politisiert.
Wollten wir nicht über Politik sprechen?
Ja, wenn
kriegen wir eh nicht.
Es weiß ist halt, es doch. Es durchdringt unser Leben, weißt du?
Und Politik betrifft uns alle, deswegen muss man auch wählen.
Das hast du so schön gesagt. Ja. So schön.
Ne? Leute in Niedersachsen, liebe Hörer, denkt dran, immer schön brav wählen gehen.
Genau.
Ja, hab noch 2 Wochen, glaube ich, oder?
Ja, knapp dürfen anderthalb jetzt irgendwie noch.
Ja. Die dürfen wieder wählen, ja. Die dürfen ihren
Landtag wofür wählen. Dürfen die wählen jetzt?
Landtag.
Den Landtag dürfen die wählen.
Ah, okay.
Ja.
Na gut.
Genau.
So darf jeder.
Also ihr könnt das mit diesem Bundesergebnis noch ein bisschen gerade rücken.
Ein bisschen.
Ja, schauen wir mal. Aber der letzte Deutschland-Trend, oder jetzt der letzte Niedersachsen-Trend.
Skip.
Sah auch nicht so gut aus.
Skip. Ist denn mit Bob eigentlich?
Bob.
Genau. Ah, wichtig. Genau, ich habe eine News rausgesucht. Also, ist ja klar, dass es nicht klar ist, dass die Erde rund ist.
Ja? Say what?
Was?
Deswegen, genau, und dieser Bob, der will es quasi nochmal beweisen, dass die Erde flach ist wie eine Scheibe.
Das ist Fake News?
Und dafür sammelt er jetzt Geld. Dafür sammelt er jetzt $1 Million. Nee, ist nicht Fake News. Dieser Bob, das ist so ein Rapper, und der sagt so, ja, wir können uns nicht ganz sicher sein, dass die Erde rund ist, sagt er.
Warte, hat er sich mal mit der NASA unterhalten?
Nee, ich glaube schon. Jedenfalls.
Ist es ein Troll oder?
Ich glaube, der meint das voll ernst.
Ich glaube, also, der will Aufmerksamkeit.
Der hat er geschafft.
Hat funktioniert, ja. Okay.
Also,
wir reden auch drüber, also der Bob ist total der Bob.
Genau, ich würde vielleicht trotzdem kein Geld geben, weil entweder ist er halt ein Troll oder ist halt ein Scam.
Und ja, genau. Also der hat sich mit Neil deGrasse Tyson angelegt und Neil deGrasse Tyson hat dazu ein Video gemacht. Das kann man sich dann danach anschauen. Warte, ich tue das mal hier hin.
Diese Kampagne ist beliebt.
Sehr beliebt.
Don't feed the trolls, please pass on. Oh, don't feed the trolls, please pass on.
Zu spät.
Nee, das ist schon, der ist schon echt lustig. Ja. Also der,
gleich,
du musst
gleich
ihm ja kein Geld
Zehner,
geben.
Gleich mal einen Zehner in den Hut werfen. Oh no, too late, jetzt habe ich schon gespendet.
Oh, oh, oh. Nimmt der Libera Pay?
Ja, ich glaube nicht. Aber Kreditkarte. Geht
genau.
Schon.
Genau, und Neil deGrasse Tyson hat quasi dazu ein Antwortvideo gemacht, beziehungsweise hat damit angefangen und dann hat der Bob gesagt, jetzt geht's los, ja. Jetzt zeige ich, dass die Erde flach ist. Bam. 1 Million. Und der will mehrere Satelliten dafür in die Erdumlauf anbringen. Also in die Erdscheibenbahn oder so.
Also,
auf die Erdscheibe quasi von dort abheben lassen und dann quasi zeigen, dass es keine Kurve gibt. Weil er steht auf dem Berg und da sieht man keine Kurve und deswegen quasi Erde nicht rund. Logik.
Okay, und das Wasser fällt links und rechts runter, oder ist es dann eher so wie bei...
Nee, das fährt dann nach unten. Also, fährt dann quasi so eine Kurve.
Das fährt eine Kurve.
Was? Ja. Ja, das fährt dann quasi, also ist ja nicht ganz dünn, die Scheibe, hat natürlich ein bisschen Dicke, weil ansonsten könnte man ja nicht buddeln. wird mir durchfallen. Deswegen ein bisschen dick ist sie ja schon, glaube ich. Also ich weiß es ja nicht genau, aber so stelle ich mir das halt vor, ja.
Also sagen wir, es ist einfach eine Pizzaschachtel, okay?
Nee. Dann könnte man die ja aufklappen und da wäre Pizza drin. Ist ja auch Quatsch.
Oh, das wäre geil. Komm, ich starte eine Kampagne und sage, die Erde ist eine Pizzaschachtel. Ich brauche ein paar Millionen, um das zu beweisen.
1 Million.
Das ist gut. Und dann setze ich mich irgendwo in die Ecke und esse die ganze Zeit nur Pizza.
Hört sich nach einem Plan an.
Sehr gut. Wie war das? The Flat Earth Society has members all around the globe?
Ja. Genau so.
Tada! Ja. Mhm. Sehr schön.
Machen wir weiter.
Kommen wir zu den grausamen Sachen.
Oh shit, was passiert?
Naja, Security.
Dieses Pad ist grausam. Das vielleicht. Warum kannst du da nicht einen Link zum Bild posten?
Das ging noch nie. Don't do this.
Das ging noch, doch, der implementiert es dann immer direkt.
Genau, das HTTP weglassen. Wir kennen das doch. Wir wissen das schon.
Wir wissen das, ja.
Was für ein Scheiß.
Ist alles normal. Okay, Sicherheit durch Ignoranz.
Sicherheit durch Ignoranz, genau.
Wir haben wieder so viele Themen.
Ja, es ist so viel kaputt gegangen.
Blueborn haben wir schon gehabt.
Blueborn hatten wir schon. Ja. Das können wir direkt drüber skippen. Letzte Sendung, glaube ich, Blueborn, kann man nochmal nachlesen. Aber jetzt gibt es was Neues. Behind the Mask. Oh Gott, das hat sogar einen Namen. Hat einen beschissenen Namen, aber hat einen Namen. Yeah.
Ja.
Aber es hat keinen Jingle. Deswegen
ja, wollte gerade sagen.
Kann nicht so wichtig sein.
Und kein Icon. Und zwar ist das, sind das was? Sind da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. 7 CVs in DNS-Mask. Und ihr denkt jetzt vielleicht, DNS-Mask und so benutze ich
keiner.
Nicht.
Benutzt
niemand auf dieser
was
Welt.
Das ist so ein kleiner Embedded, DNS, DHCP-Server, ich benutze den auch hier für meinen Kram. Also ist so ziemlich einfach zu konfigurieren und so und ist nicht so ein Riesenviech wie ein Bind oder so, was irgendwie 1000 Funktionen hat und für so ein kleines Home-Netzwerk ist das ganz praktisch. Und das Keyword hier ist so ein Embedded-Ding. Und, heißt, läuft vermutlich irgendwie auf eurem Router, auf euren Internet-Devices, auf diesen IoT-Devices und eigentlich überall. Und wenn das vulnerable ist, es läuft vor allem auf vielen Geräten, die vermutlich nicht geupdatet werden.
Genau, das ist das Problem. Also es läuft definitiv, ich glaube auf der Fritzbox und so, also eigentlich läuft es
auf allen Embedded-Devices.
Ja, also es läuft auf allen Devices da draußen, ja. Und davon werden irgendwie 3% vielleicht geupdatet und alle anderen werden jetzt weggepwned. Sozusagen. Ja, wie schwierig ist es? Also was ist da genau kaputt?
Genau, jetzt erzähl doch mal, weil ich habe mir zwei angeschaut und da war es jeweils so, dass man eine bestimmte Konfiguration braucht, ein bestimmtes Flag muss gesetzt werden. Und erst dann ist ja, genau, es hört sich halt immer so krass an, so, ja, okay, alles kaputt, aber am Ende muss man sich dann doch wirklich wieder genauer anschauen, was genau kaputt ist und dann stellt sich wieder raus, ist vielleicht gar nicht betroffen. Außer, es kann natürlich auch sein, dass jetzt eins war, wo es quasi immer funktioniert, aber ich habe das jetzt nicht so gesehen, aber vielleicht der andere Felix, hast du da Insight?
Ich hab's mir nicht so genau angeschaut. Das Problem mit solchen Dingen ist halt, sobald jeder dieser kleinen Lücken kann vielleicht für sich alleine, ist es halt vielleicht ein kleiner Infoleak oder so, der irgendwie Informationen darüber legt, irgendwie wo Dinge liegen im Stack und so. Und wenn man halt 2 oder 3 oder 4 davon zusammennimmt, dann hat man halt einen stabilen Exploit. Und jeder dieser zusätzlichen CVEs, die sie halt finden, jeder dieser Bugs, die irgendwie so ausgenutzt werden, auch wenn er für sich alleine dann vielleicht ein bisschen harmlos aussieht und man denkt so, ja, und dann kommt halt vielleicht noch einen, der auch so aussieht, wo man denkt so, ja, und dann kommt vielleicht noch ein dritter und dann kannst du die alle kombinieren und dann hast du halt eine stabile Ausführung deines Exploits und dann, ja. hast du die Kräte halt gepwned. Und das Problem ist, dass die jetzt halt bekannt ist. Es gibt einen Proof-of-Concept-Code dafür. Du kannst ihn dir durchlesen. Du kannst da ein bisschen zusammenstecken. Und gerade weil das auf diesen Embedded Devices läuft, gibt's halt vermutlich genug auch irgendwie noch Leaks von vorher und Probleme, die sowieso schon bekannt sind und gefixt sind, aber weil die halt nie geupdatet werden, ja, kannst du dann halt also, Dinge zusammenstecken und...
Genau. Wenn du ein cooler Typ bist aber nur, also das ist ja schon jetzt echt...
Ja, ja, also es ist nicht so auf dem Level, jedes Script-Kiddy kann sich hier den Proof of Concept runterladen und irgendwie das halbe Internet pwnen, aber es ist halt schon mit verhältnismäßig wenig Aufwand ist das dann halt möglich.
Genau, also wenn wir uns da irren, dann schreibt es bitte einfach in die Kommentare, weil ich bin mir da gar nicht so tausendprozentig sicher, wie viel Impact es jetzt hat. Was ich gelesen habe, war quasi, wenn du einen Upstream DNS-Server konfigurierst und quasi Man in the Middle in dem Netzwerk machst, dann hast du da die Möglichkeit quasi es zu pwnen, aber das andere habe ich nicht gelesen. Aber prinzipiell blöde Sache, grundsätzlich.
Grundsätzlich mal dumm. Grundsätzlich mal updaten, wenn ihr irgend so kleine Geräte habt. Vielleicht
oder
mal schauen,
Updates ob hoffen.
Ihr, ja, genau. Mal schauen, das ob ihr die updaten könnt.
Genau.
Also zumindest nach dem Impact Rating, was sie hier geben, sind halt irgendwie 3 davon Remote Code Execution. Einer mit einem Vektor übers DNS und 2 übers DHCP. Und zweimal heap-based und einmal stack-based Overflows. Und ja, es ist vielleicht schon ein bisschen Arbeit, das auszunutzen und so. Und dann haben sie ja noch so einen zusätzlichen gefunden, der ein Info-Leak ist. Und dazu schreiben sie halt, dass man irgendwie wohl mit, dass das wohl helfen kann, dieses Adress-Randomization zu umgehen und dann hast du halt im Zweifelsfall schon verloren. Weil man da sich halt viele Dinge, die dann halt zusammenkommen, wenn halt alles ein bisschen kaputt ist, bist du halt trotzdem geowned.
Okay, also für OpenWrt beziehungsweise Lede gibt es ein Patch schon, also da kann man, wenn man so ein OpenWrt-Router hat, dann kann man sich den quasi das Update selber ziehen. Das ist quasi relativ dominant in dem Fall. Ne?
Für Systeme, die ja, so wie OpenWrt und so, die Updates bekommen, ist das nicht so ein Problem. Die werden halt schnell gepatcht, die kann man schnell patchen. Für so Plastik-Router, die man halt irgendwie mit dieser Firmware und Software betreibt, die irgendwie damals vor 3 Jahren irgendwie geschrieben wurde.
Gefuckt.
Da hat sich jetzt einiges kumuliert und vielleicht einfach mal was anderes draufflashen oder die mal ersetzen oder weil...
Verdammt, neue Geräte kaufen ist immer blöd, weil never run a changing system. Haben wir noch gelernt, echt. So.
Ja, aber... Das Problem ist halt, wenn du geowned wirst, ja, ist es halt nicht mehr dein System.
Kann niemand halt Glück haben. Ist einfach Sicherheit durch Ignoranz, weißt du, wie es ist.
Ja, pack genau. Doch diese Geräte einfach nicht ins Internet, dann passiert das nicht.
Diese
IoT-Geräte, so. Genau.
Ich meine,
diese Internet-of-Things-Geräte einfach nicht ins Internet packen und schon ist das Problem gelöst.
Man könnte auch einfach sein privates Internet of Things machen.
Genau.
Internet of Things. Einfach.
Internet of Things. Ist dann auch irgendwie Industrie 4.0 compliant oder so. Nicht?
Ja. Industrie 5.0, weil das ist das nächste Level schon einfach.
Sehr gut. Industrie 4.0 V2.
Ja, okay. Was haben wir das nächste? iTerm DNS Lookups, da gab es was. Oh, das war
genau. Und zwar ist das so, dass iTerms, wenn du da eine URL oder so reinpastest, dann macht
das. Überprüft es, ob es eine URL, ob das eine valide URL ist, indem es ein DNS-Lookup macht. Das habe ich auch gelesen, habe mir gedacht, aber wie kommt man auf so eine Idee, ja, anstatt einfach zu schauen, ob es irgendwie mit HTTP anfängt und irgendwie
naja,
eine Endung hat oder so.
Dann weißt du ja nur, ob die URL an sich valide ist, aber
das
nicht, ob es die auch gibt.
Das reicht doch auch. Mein Browser weiß, die, ob sie gibt oder nicht.
Ja, aber du willst doch nicht auf eine URL klicken, die nicht irgendwie, wo kein Webserver dahinter steht.
Also meistens ist es so, wenn ich in meinem Terminal irgendwas habe und ich klicke da drauf, dann will ich da hin. Und dann brauche ich nicht meinen iTerm, der das quasi die ganze Zeit macht. Tja. Also auf so eine Idee muss man erstmal kommen, ja.
Das war das wohl ein Versehen.
Ja, ja, schon klar.
Sie haben es auf jeden Fall, nachdem es gemeldet wurde und so groß rausgekommen ist, ziemlich fix removed. Und es ist das Feature als erstes, haben sie es abgeschaltet, sodass es in der Default-Installation nicht mehr an war. Und jetzt gibt es mittlerweile dann schon das nächste Security-Update, wo sie drin belegt haben, dass alle Codeschnipsel, die damit zu tun hatten, entfernt wurden.
Okay, also haben Sie eingesehen, das ist eine dumme Idee.
Ja,
finde ich in Ordnung.
Waren reumütig.
Immerhin.
Mea culpa. Nee, okay, wenn Sie es eingesehen haben, ist ja in Ordnung. Ist ja nicht ganz so ignorant dann. Hätten Sie gesagt, nö, das läuft bei uns, das funktioniert halt so. Das ist guter Code, der funktioniert. Never run a changing system. Und dann fertig. Okay.
Genau, hätte man einen auf Pöttering gemacht, dann hätte man das so getan.
Genau, der Schmidtlauch merkt gerade an, WhatsApp macht das ja auch bei, wenn du einen Link eingibst, und zwar für jedes Zeichen. Das habe ich auch mal gelesen, ich habe aber keine Quellen dafür, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe das auch gesehen, dass anscheinend, wenn man Links in WhatsApp anfängt zu tippen, dann macht er einen DNS-Request für jedes Zeichen, nach jedem Zeichen, das man
das
eingibt.
Ist ja das kann kein DNS, oder ist es ein DNS-Request?
Oder
ein
HTTP?
Ich glaube, es war ein HTTP-Query. Also es war noch schlimmer irgendwie, also es war totaler Quatsch einfach.
Aber auf jeden Fall ist so, warum?
Auch dumm, auch echt super kacke. Aber die ignorieren es einfach weg, das Problem, ist auch in Ordnung. Ist ja Facebook, darf man ja.
Die dürfen ja.
Die dürfen das.
Vielleicht.
Nee, dürfen sie auch
nicht. Naja, sie tun es zumindest.
Ja.
Okay. Und sie kommen durch damit.
Okay. Was haben wir hier? TCP-Dump ist kaputt. Oh, fuck, so viele kaputte Sachen.
TCP-Dump.
Ja.
Und zwar, klick, da könnt ihr gerne mal draufklicken. Das sind, ich habe sie dann mal noch gezählt, es sind 91 CVEs. 91!
Also es hätte auch einer sein können.
Ja, also viele davon sehen so aus, als wären sie einfach für die verschiedenen Protokolle, und da TCP-Dump halt ziemlich jedes Protokoll unterstützt, was man so machen kann, haben sie halt ein CV für jedes Protokoll aufgemacht. Aber ja, C-Code also, zu schreiben ist schwierig.
Also ich glaube, da hat der eine Typ einfach CVs gesammelt und hat dann gesagt, kann jetzt auf seinen Lebenslauf, das ist Englische.
CV.
Ja. Sein Englisch.
CV.
Ja, CV. War schon CV. CV. Nee, auf seinem, genau, auf die CV kann man draufschreiben. 97 CVEs habe ich gefunden. Kann man sich dann dazu immer einen runterholen in der Nacht oder so. Weiß ja nicht, was man dazu macht. Naja.
Ja.
Aber ist ja auch schön, hat jetzt das Tool ein bisschen besser gemacht. Finde ich in Ordnung. Also es sind wohl immer verschiedene Funktionen auch gewesen. Es war nicht so eine unterliegende Funktion, sondern quasi für jedes Protokoll war ein Stück kaputt.
Ja. Jetzt war, ich glaube, alle sehr ähnlich und sehr ähnlich kaputt, aber halt schon in jedem Protokoll war halt ein bisschen was kaputt.
Ist es dann wie früher bei einer Klassenarbeit, wenn man zwar alles falsch hatte, aber einen konzeptionellen Fehler konsequent durchgezogen hat, dass man dann trotzdem noch Punkte bekommen hat, weil man seiner Linie treu geblieben ist?
Ja.
Ich denke,
das ist so, du wirst trotzdem gepwned.
Du wirst trotzdem gepwned.
Du wirst trotzdem gepwned.
Ja, das stimmt. Halt. 97 Mal.
Genau.
Ja,
und
schön.
Das wäre hier vielleicht wieder mal so ein Reminder, dass man TCP-Dump vielleicht nicht dauernd laufen lassen möchte auf seiner Kiste. Und das Problem mit gerade so TCP-Dump ist ja, das will man ja eigentlich benutzen, wenn...
Was kaputt
wenn man,
ist.
Wenn was kaputt ist, wenn man glaubt, dass sein System infiziert ist oder so und man den Traffic dumpen will. Und das ist dann halt immer richtig dumm, wenn da halt irgendwie Fehler drin sind, weil das dann halt im Zweifelsfall heißt, dass man eigentlich den Traffic analysieren möchte und dann halt gleichzeitig gerade geowned wird.
Hm, das ist natürlich immer eine blöde Sache, ja. Wenn die Debug-Tools dann ownable sind. Gab es auch genau. für einen Wireshark, da gab es auch quasi solche Remote-Codecs. Deswegen will auch Wireshark nicht gerne als Root gestartet werden, genau aus dem Grund, weil es quasi zu viel Logik beinhaltet, zu viel Parser-Logik. Deswegen immer schön als Nicht-User starten und nur das Capture Capability dem Dump Cap geben und dann ist quasi schon ein Stück besser als quasi als Root geowned zu werden. Shit. Wireshark hat so eine Separierung oder hat es quasi, gibt sowas als Möglichkeit, aber TCP, da muss man sich, glaube ich, selber drum kümmern.
Ich glaube, auf gewissen Plattformen gibt es TCP-Dump mittlerweile auch mit Capabilities, aber nicht überall, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich könnte jetzt auch gerade Blödsinn erzählen. Tja, okay. Aber auf jeden Fall sollte man sich dann halt vielleicht überlegen und dann vielleicht TCP-Dump vom System aus laufen lassen, wo man vielleicht auch okay ist damit, wenn's mitgeownt wird.
Nee, es ist nie okay, geowned zu werden. Also, kannst mir nichts erzählen.
Naja, aber du bist ja schon geowned und du versuchst das dann ja noch zu analysieren, ob da noch eine Kiste mehr geowned wird.
Lasst euch nicht ownen. Ist eine einfache Sache.
Genau.
So, was haben wir noch?
Dinge, die auch kaputt sind.
MRuby.
Und zwar haben sie da MRuby. Das ist
ein MRuby?
So, ja, genau. MRuby ist... Ich will ein A-Ruby, ein B-Ruby, ein C-Ruby.
Genau.
Es gibt, aufhören.
Es gibt Ruby, die Programmiersprache. Die kennt ihr ja vermutlich.
Ruby, die Programmiersprache kenne ich, ja.
Ja, ist ganz bekannt. Und MRuby ist halt eine leichtgewichtige Implementation der Sprache. Also es gibt ja auch für Ruby verschiedene Implementationen. Also es gibt dieses C-Ruby, was das Standardding ist. Und dann gibt's ja aber auch dieses Rubinius beispielsweise, wo sie Ruby in Ruby implementieren, glaube ich. Und dann gibt's dieses JRuby, wo sie halt Ruby auf der JVM laufen lassen. Irgendwie so.
Das ist total praktisch.
Ganz praktisch ist
macht
gewisse Dinge. Und MRuby ist halt so eine leichtgewichtige Implementation für im Prinzip um die Implementation in irgendwas zu embedden. Und die hat irgendwie niemand so richtig benutzt, außer halt so ein paar kleine Spiele, die das mal so als Scripting Engine in ihr Spiel integriert haben und so. Und dann ist Shopify gekommen, so eine E-Commerce-Plattform, die gedacht hat, wir wollen das unseren Customern irgendwie bereitstellen, dass die hier auch so Skripte in MRuby schreiben können, aber weil das halt noch niemand so richtig produktiv benutzt und so, machen wir hier mal einen Bug Bounty und zahlen mal ein bisschen Geld aus und schauen mal und suchen, also lassen Leute mal ein bisschen im Code suchen, was denn da so alles kaputt sein könnte. Und die haben da 131 Bugs gefunden, die sicherheitskritisch sind und haben da fast eine halbe Million ausgezahlt dafür.
In Bug Bounty, das ist nicht schlecht eigentlich.
In Bug Bounty und das ist wirklich nicht schlecht. Und sie haben halt wirklich sehr, sehr viel Dinge gefunden, die tatsächlich richtig übel waren, wo man halt so irgendwie... Ich glaube, es gibt leider keine Auswertung nach, wie viel sie für welche Bounty-Typen ausgezahlt haben.
Also sie haben in der Range von 1.000 bis 20.000 ausgezahlt, je nachdem, wie schlimm es war.
Quasi. Ja, genau, aber es hat, glaube ich, nirgends eine Liste, wo steht, irgendwie von den 20.000 da haben sie irgendwie, also 20.000 wäre dann so, wenn du irgendwie, glaube ich, ihr System im Prinzip darüber ownen könntest und irgendwie in Code-Beispiel ein Proof of Concept mitlieferst. Und wäre natürlich interessant, wie viele davon auf diesem Level waren und wie viele in Anführungszeichen nur kleinere Fehler waren. Auf jeden Fall, ja, MRuby scheint zumindest jetzt nach diesen vielen Dingen, die sie gefunden haben, vermutlich relativ stabil und sicher zu sein.
Hoffentlich. Vielleicht ist einfach noch mehr kaputt. Also das kann ja auch immer noch alles sein.
Und
ja, wobei und der Typ, der ja die Stellungnahme da drin hat, der ja alles auf C schieben wollen oder viel. Das heißt,
ja, hätten sie es mal in Rust geschrieben, da wäre das nicht passieren.
Ob es jetzt wirklich genau, behoben ist, ist die andere Frage, oder?
Ja, also ja, es ist zumindest einiges besser als und es ist halt MRuby ist halt so eine kleine Implementation, das heißt, da schauen halt nicht so viele Leute drüber wie beim Linux-Kernel und dementsprechend ist dann halt auch die Qualität ein bisschen schlechter. Ja, die Frage hier ist halt wirklich, wenn wir so diese Dinge sehen, auch TCP-Dump beispielsweise ist, glaube ich, größtenteils in C geschrieben, DNS-Mask größtenteils in C geschrieben. Ja, Man kann diese Argumentation vertreten und sagen, schlussendlich ist immer der Entwickler schuld. Aber ich würde schon mal behaupten, dass das hier dieses C und dieses C++ einen großen Anteil im negativen Sinne an diesen Sicherheitslücken hat. Auch wenn der Programmierer schlussendlich halt schuld ist, wäre es halt schon auf die Aufgabe einer Sprache, irgendwie den Programmierer zu unterstützen und nicht dem Programmierer im Weg zu stehen. Und
sie unterstützen ihn doch dabei, Bugs zu bauen.
Ja, genau. Und dann Bug-Bounty einzusammeln.
Sache. Das ist natürlich ein Businessmodell. Ich weiß halt nicht, wie seht ihr das so? Also ich finde irgendwie, ja, C ist halt schon, also er schiebt natürlich da im Blogartikel, den er geschrieben hat, schiebt er schon sehr viel auf C. Ich finde irgendwie so, ja, er hat eigentlich gar nicht so Unrecht, weil es ist halt wirklich einfach so, das ist irgendwie Open Source und so und es wird, glaube ich, niemand so wirklich dafür bezahlt. Und dann ist es halt so, ja.
Dann war das eigentlich eine strategisch fragwürdige Entscheidung von dieser Firma, dann so ein heftiges Bug-Bounty-Programm darauf auszuschreiben, oder? Also bevor ich ein Bug-Bounty-Programm darauf ausschreibe, gucke ich mir den Code doch mal sehr genau selbst an. Also, naja, egal. Oder lass zumindest erstmal, investiere erstmal $5,000 in Audit von dem Ding, da ich so grob abschätzen kann, wie schlimm es denn nur ist.
Das wäre vermutlich billiger gewesen, ja. Wenn sie irgendwie also für das Geld hätten sie sich halt locker auch irgendwie vorher mal irgendwie für einen Monat oder so irgendwie ein, zwei Security Researcher einkaufen können.
Also ich denke auch, für ein Zehntel von dem Preis hätte man schon relativ viel dort lösen können.
Ja, also genau. Und für den Preis, der letztendlich gezahlt worden ist, hätten sie sich einen MRuby in Go schreiben lassen können. Locker.
Ja, das ist halt.
Stimmt, oder in Go, ja.
Aber
Rust, oder?
Ja, oder Rust, ja.
Aber ich meine, ja, sie haben es jetzt halt irgendwie gemacht und für MRuby ist es ganz nett, weil es ist jetzt halt irgendwie.
Ja, und wenn das jetzt auch noch alle Bounties an unterschiedliche Entwickler gegangen sind, was leider wahrscheinlich nicht so ist, wäre es ja auch noch eine
schöne. An 40 verschiedene.
An 40, ja, immerhin.
Das ist schon nicht schlecht.
Eine schöne Verteilung von Geld. Wenn Geld verteilt wird, ist auch immer gut.
Wenn die zu viel Geld haben, sollen sie das Geld ausgeben?
Ja.
Ich finde das auch noch. Ich finde das auch ganz in Ordnung, dass man halt, wenn man sagt, man setzt Open-Source-Technologie ein, dass man da halt gerade bei solchen Dingen, die Open-Source-Community halt nicht von sich aus tut, halt mit ein bisschen Geld nachhilft. Weil irgendwie niemand nimmt sich halt die Zeit in seiner Freizeit und sagt, oh, ich werde jetzt irgendwie mal dieses Stück C-Code zu auditen. Also, ja, es passiert natürlich, aber nicht im Ausmaß, wie es nötig ist.
Ja, das
stimmt. Für die vielen Projekte. Also ich meine, in so einem Linux-Kernel, wo viele Leute auch irgendwie dafür bezahlt werden, das zu tun, da hast du natürlich genug Leute, die sich auch irgendwie all diese Codeänderungen anschauen und dir dann halt auf die Finger hauen, wenn irgendwas dumm ist, aber in ganz vielen Projekten ist das halt nicht der Fall, weil da alle irgendwie nur hobbymäßig daran arbeiten und da hat halt selten jemand Lust und Zeit, irgendwie jedes Stück Code jetzt irgendwie durchzuauditen und sich zu überlegen, was es dann sonst noch für Impacts hat. Und da ist das dann mehr so, ja, funktioniert und so.
Works läuft for me.
Ja, genau, works for me.
Okay. Also ist läuft natürlich blöd. Aber das ist jetzt gut. Ist ein bisschen, ist irgendwas wieder ein bisschen besser geworden.
Genau.
Schön. Okay, machen wir weiter.
Apropos Leute, die zu viel Geld haben. Google.
Ja. Google hat zu viel Geld?
Ja. Hättest du nicht gedacht, gell?
nee.
Sie haben jetzt vorgeschlagen, dass es Linux-Kernel-Versionen geben soll, die länger maintained werden. An sich.
Es gibt jetzt schon LTS-Kernel, oder?
Genau, es gibt LTS-Kernel, die sind meistens auf 2 Jahre, wenn die supported. Dann muss man aber dazu sagen, es gibt noch so Kernel, die sind in Debian drin. Das bedeutet, es reicht nicht, da nur 2 Jahre.
Das reicht nicht.
Die sind da eher dann so 5-6 Jahre. Die werden also auch schon 5-6 Jahre supported. Aber sei es drum. Google hat eine tolle Idee. Sie meinen, es muss Linux-Kernel geben, die länger supported sind. Und wenn sie da jetzt genug Geld drauf schmeißen, sind, glaube ich, auch alle glücklich. Also es soll jetzt ein paar LTS viel mehr, na, irgendwie ein paar LTS-Kernel geben, die halt doch noch länger supported werden als 2 Jahre.
Harter Tobak. Da müssen Leute alte Software pflegen. Alte Software ablösen, das ist ja okay, aber alte Software pflegen, ach Freunde.
Gut, aber das passiert ja sowieso schon anscheinend.
Ja, natürlich. Also ich meine, die Kernel, die in Debian drin sind zum Beispiel, die werden halt einfach lange gepflegt. Ganz am Anfang halt noch von Greg Crow Hartman und später dann halt von den Leuten entweder von Canonical, wenn in Ubuntu eine Version drin war, die sie sich auserkoren haben, wird dann noch länger gepflegt. Andere Sachen halt vom Debian-Team dann. Aber sie wollen jetzt, also Google will halt bestimmte Kernel, die sie halt in Android anbauen, auch länger behalten, eben dass Updates ja länger funktionieren, wenn man dann die Version halt in Android benutzt. Von dem her.
Ja, die wollen ja eh weiterhin zu länger supporteten Releases, oder? Oder wie ist das jetzt? Oder einfach nur der Kernel muss länger supported sein, ich weiß nicht.
Na, hier geht es jetzt erstmal darum, das ist ein Baustein, ne? Dass der Linux-Kernel in der Version, die dann halt gerade in der Android-Version, die halt rauskommt, benutzt wird, dann halt länger funktioniert. Soll es wahrscheinlich den Hardware-Herstellern dann auch ermöglichen, vielleicht längere Updates dann für ihre Android-Versionen zu geben. Ob das dann dadurch passiert überhaupt, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Also, ja, ich sehe jetzt bei den klassischen Hardware-Herstellern noch nicht, dass die da irgendwie groß Interesse haben. Die wollen ja eher ihre Hardware verkaufen. Was ein bisschen schade ist, muss man halt mal gucken, ob das jetzt dazu führt. An sich aber erstmal natürlich ein gutes Ansinnen, zu sagen, okay, wenn das bei Android jetzt ein Problem ist, dann müssen wir da halt mehr Geld reinstecken und das halt bei den Hardwareherstellern und halt auch bei uns bei Android entsprechend anpassen.
Ja, na gut, dann muss halt Debian keine Security Patches mehr backporten, ist ja auch in Ordnung. Oder?
Wieso?
Weil ich glaube, die machen das doch gerade, oder? Die backporten doch quasi,
ja,
alles, was security-relevant ist. Das,
Debian,
das
ja, heißt, ja, klar.
Ja. Warum nimmt man nicht von dahin da einfach den Kernel und dann sagt man hier, fertig. Also dann sagt man hier, der Kernel, der gerade bei Debian ist, ist ja quasi der super stable Kernel. Muss man gar nichts machen, oder? Oder wollen die es jetzt mehr standardisieren einfach?
Das kann ich dir nicht sagen. Das musst du Google fragen.
Okay, muss ich mal Mr. Google anfragen.
Frag doch mal den Mr. Google, wie sie sich das vorgestellt haben. Na gut, aber die Version.
Herr Google.
Ich guck mal jetzt gerade, was hier, was ist denn im Android hier gerade so eine aktuelle Version? Wo sind die denn gerade? 7. Kernel.
Kernel-Version. Kernel sind wir noch nicht bei 7.
Wir sind 7? Bei 3.10. Kernel 3.10 benutzen die.
Der wird noch
13.84.
Der wird noch bis 06. 2017 supported.
06. Naja, ja. Das ist, war also schon.
Whoops.
Aber auch der 13107, ich weiß nicht, welche Subversion du da bist gerade.
Ich habe 13084 bei meinem hier.
Achso, nee, das ist da, wo der rausgekommen ist. Halt, habe ich mich da.
Achso, meiner ist am 23. August rausgekommen.
Oder, nee, warte mal, ich kann
das
gar
nicht. Das, was ich jetzt gerade vor mir habe. Aber du siehst, also selbst wenn es ein Android Version 7 ist, ist der Kernel halt relativ alt und wenn du jetzt eine neue Kernel-Version rausbringen würdest, würden eventuell bestimmte Treiber, die ja eventuell da proprietär sind, um was weiß ich, Kameramodul, UMTS, Modem, bladiblub, irgendwas zu steuern, eventuell nicht mehr gehen. Oder der Hersteller müsste halt so viel Aufwand treiben, dass sich das für ihn nicht lohnt. Und dementsprechend, ja, ist es schon okay, wenn Google da jetzt irgendeine Lösung findet, dass das eventuell länger supported wird.
Hm, okay.
Ja.
Also ich verstehe die Seite, die kernel.org-Seite auch nicht. Da ist ja auch ein 3.2er-Kernel dabei, ja?
Ja.
Aber der, wann kam denn der raus? 4. Januar 2012 kam 3.2 raus. Aber das letzte Update für den 3.2 war 15.09.2017.
Und?
Ja, das ist ja mehr als 2 Jahre her.
2017 ist doch nicht mehr als 2 Jahre her.
Nee, das war das letzte Update, aber von zwischen 2012 und 2017 liegen ja mehr als 2 Jahre.
Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Es gibt Kernel, die sind in Debian drin und demzufolge sind die einfach.
Aber die sind hier offiziell supported. Hier
das sind, ja, du siehst aber, Maintainer, das muss irgendjemand, der Ben Hutchins.
Ach so, und der macht das quasi der, persönlich.
Das muss jemand bei Debian sein. Den mal googeln.
Ich weiß nicht.
Was ist aber dein Problem? Das ist ein
Debian-Kernel.
Also
mein Problem ist, es gibt der
3.2er-Kernel ist in Debian drin gewesen. Dementsprechend wird das Ding einfach bis zum Ultimo, nämlich so lange wie, was ist es, Debian 7? Ja, ne?
Okay.
3.2 war Debian 7. Wie lange ist Debian 7 noch supported? Na, wahrscheinlich bis da, wo sie geschrieben haben, also 2018. Jetzt bin ich schon wieder weg von der Seite. Shit, jetzt habe ich den Link nicht mehr.
Ja, alles klar. Okay, also es gibt...
Genau, also so lange wie Debian 7 noch supported wird, so lange pflegen die auch diesen 3.2er-Kernel noch.
Okay, die cherrypicken quasi alle security-relevanten Dinge da immer oben drauf.
Genau, und backporten die, weil es der Kernel ist, den Debian so lange benutzt und demzufolge wird er so lange supported, wie Debian den
benutzt. Und was will jetzt Google machen? Die wollen das machen, was Debian gerade macht?
Genau.
Ich verstehe es nicht. Das ist einfach total absurd. Also.
Naja, die werden vielleicht, was haben wir jetzt gerade gesagt? Die haben 3.10, ne? Benutzen die?
Die haben Angst, dass der Ben Hutchinson weg überfahren wird oder so und deswegen wollen sie es jetzt selber machen? Nee, haben sie nicht.
Stimmt nicht.
Also ich verstehe das nicht.
Du verstehst es nicht. Tja.
Na gut, vielleicht kann mich da jemand in den Kommentaren aufklären. Das
kann ich dir leider auch nicht helfen.
Okay, genau. Jedenfalls will Google
aber
jetzt machen, was Debian gerade macht oder so.
Genau, aber du siehst ja zum Beispiel, dass der 3.10er-Kernel, weiß ich nicht, wird vielleicht einer sein, den Canonical fliegt. 3.10, weiß ich gar nicht. Was macht der Typ? Wo arbeitet der? Wo arbeitest du, Willi? Naja, egal. Also
Google macht das, um Android zu unterstützen.
Ja.
Und für Android hatte Google ja gestern noch ein Event.
Oh, jetzt machst du Überleitung.
Über was haben die denn da geredet? Erzähl doch mal.
Ich habe gehört, die haben ein Telefon vorgestellt.
Echt?
Nee, Telefon. Mehrere.
Das ist ja verrückt.
Ja, also die haben das so ähnlich gemacht wie Apple. Die haben mehrere Telefone vorgestellt, aber wirklich spannend. Oder die Welt redet heute irgendwie die ganze Zeit nur über ein Telefon. Und das Telefon hat im Namen eine 2. Es ist, genau.
Es ist quasi und ich habe gehört,
das Anti-iPhone.
Das Wichtigste an dem Telefon, es hat ja keinen Klinkenstecker mehr.
Ja, alles nur noch Bluetooth, ja. Oder was ist die Strategie?
Ich glaube,
nee, du kannst jetzt für 20, du kannst jetzt für 20 Euro ein USB-C auf Klinke-Adapter kaufen.
Von
bei wem
von
haben sie sich
was?
Das angeguckt?
Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Sonst weiß ich eigentlich über das Telefon nichts. Deswegen habe ich euch hier eingeladen, um mir zu erklären, was jetzt dieses Pixel 2 ist. Aber ich habe gehört, ihr seid auch alle so.
Diese News hat mich oder diese Anforderungen oder und Erwartungshaltung hat mich einfach viel zu spät erreicht.
Ach so, hätte ich dir das schriftlich mitteilen müssen.
Per Brief.
Ich warte heute eine.
Per
ja,
E-Post.
Ich habe auch
angekommen.
Die Schlagzeilen gesehen den Tag über, aber wenig Inhalte mitbekommen.
Ja, also es soll total geil sein auf jeden Fall. Sie wollen halt Apple irgendwie.
Sie wollen auf jeden Fall genauso teuer wie Apple sein. Das haben
sie
bekommen.
Ja, sie wollen genauso teuer wie Apple sein und dementsprechend auch immer teurer in Deutschland als woanders. Das verstehe ich auch nicht ganz.
In Europa, oder? Ja. Ist es so ein Europa-Ding?
Teurer als in der Schweiz?
Nee, ja, ja, nee, genau. Du bist jetzt, die sind teurer als in UK und teurer als in den USA.
Ja, merkst
warum?
Du, nicht
keine
Europa.
Ahnung. Also du könntest jetzt nach UK fahren und den Pixel 2 holen, das ist billiger als bei uns.
Hm.
Ja.
Solange es noch geht, würde ich sagen, mach das so.
Mach das so.
Kann es denn irgendwas Besonderes?
Also die Kamera soll wohl besser sein.
Wow, shit.
Bei
die Kamera wird besser jedes Jahr, das ist ja eine verrückte
ja,
Sache.
Ja, aber die soll auch besser sein als bei Apple.
Das interessiert doch niemanden. Das macht die
scheinbar
gut genug Fotos.
Nein, du bist nicht die Zielgruppe.
Doch,
du machst mit deinem
bin ich. Ich brauche nämlich gerade ein neues Telefon.
Ja, scheinbar brauchst du keinen Pixel 2.
Scheinbar nicht.
Scheinbar wolltest du keine 1000 Euro für ein Telefon ausgeben. Scheinbar
1000
bist du nicht
Euro.
Scheinbar bist du nicht die Zielgruppe.
Also für die Hälfte bekommst du jetzt, wie heißen die, diese Sony XZ, die irgendwie haben sie wieder neue herausgebracht. Ich sehe da
ja,
nicht
es gibt
ganz
neues XZ-Kompakt.
Ja, genau. Du willst vielleicht sowas, das kostet nur die Hälfte oder so. Und ist mit dem Android drauf, hat eine ordentliche Akkulaufzeit, hat auch eine Kamera, die ganz okay funktioniert.
Aber da kriegst du ja kein
Updates.
Und kein Google Home Family dazu.
Google Home Family. Ah ja, nee, das jetzt, wo du es sagst, das hat mir jetzt schon echt hart gemacht.
Wer kann denn jetzt mal schnell dieses Internet leer lesen und uns darüber aufklären hier, über dieses Pixel 2?
Also ja, es soll einen eSIM haben. Es gibt zwar einen Nano-SIM-Slot, aber es gibt einen eSIM. Also man jetzt kann es genauso wie bei den Apple-Devices auch auf eine SIM verzichten, wenn der Provider das unterstützt. Der Provider, der das bis jetzt in Deutschland meines Wissens nach unterstützt, ist nur die Telekom. Die haben außerdem ihr Daydream View, ihr VR-Headset überarbeitet. Und das gibt es jetzt für 109 Euro dazu.
Kostenlos. Oder für 100
quasi
Euro.
Kostenlos. Bei dem Preis, den das Telefon hat, ist das quasi kostenlos. Das stimmt natürlich.
Okay.
Das ist ja
für
auch
lau.
Keine Klinkenbuchse mehr hat, gibt es auch tolle neue USB-Bluetooth-Kopfhörer, irgendwie auch super Sachen können.
Aber das ist nicht das, was der gerade gesagt hat.
Ich finde das mit den Kopfhörern, um ehrlich zu sein, nicht so super abschreckend. Ich benutze sowieso nur noch überwiegend Bluetooth, von daher.
Ich mag das nicht so gerne, muss ich sagen.
Was?
Ich mag nicht gern, wenn der Akku leer ist.
Was hast du für eine Lösung für In-Ear? Also für wenn du so Over-Ear oder On-Ear hast, okay, da kannst du halt in Kopfhörer, kannst du noch so ein Bluetooth und eine Batterie und was weiß ich reinbauen.
Ja, und
aber was machst du mit den In-Ear-Dingern, die du im Hosensack hast?
Da nimmt man diese Apple AirPods.
Bei den In-Ear-Dingern habe ich auch Bluetooth-Dinger. Die sehen ein bisschen komisch aus, weil die Nöpsels so riesig sind. Die passen aber trotzdem noch in die Hosentasche und da hatte ich, das war so ein Glückskauf, ich weiß leider gerade nicht mehr akut, wie die heißen und von welchem Hersteller die sind, aber sie waren nicht teuer und sie funktionieren gerade für das Preis-Leistungs-Verhältnis überraschend gut. Aber meistens ist es dann tatsächlich mein Over-Ear-Headset und da muss ich sagen, das ist bis jetzt die pragmatischste oder sinnvollste Anwendung von NFC, die ich bis jetzt erlebt habe. Ich schweife gerade ein bisschen ab von den Pixel, sorry, aber
okay. Erzähl einfach mal.
Nobody cares.
Lieber die Geschichte.
Bluetooth-Kopfhörer über NFC koppeln. Perfekt. Das ist einfach, was man schon immer haben wollte, weil Bluetooth an sich koppeln ist einfach ein Krampf. Scheiße, funktioniert nie näher.
Ja,
aber über alle NFC koppeln,
das,
ja. Dranhalten, blim blim, drin, alles gut. Das muss ich sagen, NFC kann was.
Aber dann muss es NFC können, dein Telefon.
Ja, genau, mein Telefon
und
muss
aktiv
NFC
sein.
Können. Und mittlerweile haben wir hier zwei Headsets, die beide auch so einen NFC-Chip drin haben und da koppeln einfach auf Anhieb kurz dran halten. Selbst wenn man gerade nicht sicher ist, mit wem ist er jetzt gekoppelt, ist es jetzt gekoppelt, hält man es halt nochmal dran und dann verbindet er sich und fertig.
Okay.
Yay.
Okay, also, also ich muss sagen, dieses Telefon ist echt erstaunlich unspektakulär. Es hat irgendwie,
wie gesagt, ich glaube, es geht einfach nicht um das Telefon an sich, sondern um
das ist teuer.
Die Dienste, so, okay, die warte. Google jetzt damit noch anbietet, dieses Google Assistant, was halt weiter ausgebaut wird, diese tollen Funktionen rings um die Kamera rum und dass die Kamera so toll sein soll. Wenn dich das nicht interessiert, ist es auch okay, aber es gibt halt Leute, die benutzen halt ihr Telefon zum Fotografieren. Und ausschließlich
ja,
oder fast, ja, aber vielleicht
nicht hardcore
nicht
so
geile,
genug,
geile
du?
Bilder. Dir ist es halt nicht so wichtig. Du, ja, mein Gott, machst halt mal ein Foto, funktioniert. Aber wenn du wirklich ja. geile Fotos machen würdest wollen, und
dann würde ich mir
so eine
Spiegelreflex holen, oder?
Ja, die kannst du also, halt auch nicht immer mitnehmen. Also,
ja, aber wenn ich richtig geile Fotos machen will, dann nehme ich die mit.
Ja,
dann
kannst
ich, okay,
du nicht
mal jetzt mal richtig geile Fotos.
Du willst.
Aber wenn ich auf den Berg gehe, dann mache ich diese fucking. Nämlich
also, du stehst vor einer Bühne im Moshpit und willst richtig geile Fotos von deiner Band machen? Da kommst
dann
du
nimmst
mit,
du eine Spiegelreflex.
Da kommst du mit einer Spiegelreflex ohne Presseausweis nicht hin.
Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Okay, vielleicht, wenn ich so einen Use Case mal habe, dann kaufe ich mir so ein Pixel 2, oder? Also, das wäre der nächste logische Schritt, oder?
Gut, die Frage ist, warum du dann keinen Presseausweis oder nicht irgendwie von der Band eingeladen wirst, wenn du richtig gute Fotos von der Band machen willst.
Vielleicht wissen die das noch nicht. Vielleicht bist du jetzt quasi das erste Mal dabei, richtig geile Fotos zu machen.
Ja.
Also, ich glaube, wir müssen relativ lang suchen, bis wir einen Use Case finden, um das quasi zu wollen, aber gibt's bestimmt.
Also ich meine, es ist natürlich ganz nett, wenn du wenn dein Handy halt auch ordentliche Fotos machen kann, aber es ist halt nicht so ein Feature, wo ich irgendwie bereit wäre, sehr viel Geld dafür auszugeben.
Wie gesagt, wahrscheinlich seid ihr einfach nicht die Zielgruppe. Es tut mir leid, das zu sagen, aber seid vielleicht nicht die Zielgruppe für dieses Telefon. Wenn ihr halt ein Telefon haben wolltet, was die geilsten Fotos macht auf dieser Welt, und
kauft euch eine Spiegelreflex, oder?
Dann hast du kein Telefon oder kann deine Spiegelreflexkamera telefonieren.
Die kann sich mit Bluetooth machen. Kann sich mit Bluetooth tethern mit meinem Telefon.
Ja, genau. Damit sie, also
kann
auch
sie.
Schon,
kann
auch
sie
schon
doch schon.
Spiegelreflexkameras, die Geotagging machen, ist auch schon ein bisschen schwierig. Ja, wenn du sowas haben willst und so Google Assistant, der dir irgendwie hilft, dein Leben zu organisieren und irgendwie alle Sprachen spricht, auf diesem Planeten und du lange Updates haben willst, haben sie nicht auch irgendwie angekündigt, dass genau 3 Jahre ja, findet das bei einem anderen Android-Gerät,
Apple, oh warte,
Nokia,
ja,
jetzt
genau.
Damit.
Okay, Nokia, also ich kaufe jetzt nur noch Nokia. also bei Apple kannst du auch 5 Jahre machen, die zwingen dir halt dann immer komische Funktionen auf, die man nicht will, aber dafür hast du halt immer wenigstens 4-5 Jahre Updates auf deinem Phone. Ja,
das nächste Phone bekommt einfach Lineage OS drauf, ganz am Anfang. Und dann habe ich für immer Updates. Also bilde ich mir ein, natürlich.
Genau, muss halt ein weit bekanntes nehmen, damit es dann auch funktioniert.
Ich stolper gerade auf das Killer-Feature, über das Killer-Feature. Also, das Telefon selbst ist nur der Ausgangspunkt. Man muss sich die man muss sich die Peripherie angucken. Und zwar hat sich Google anscheinend gedacht, dass mit diesen AirPods, was da Apple macht, das ist ja ganz nett.
Geil.
Machen wir jetzt auch. Also Bluetooth-Kopfhörer, die als Babelfisch funktionieren können.
Die
und wenn das so funktioniert, wie sie es hier behaupten, ist das ganz schön cool. Weil dann kann man einen Satz sprechen in seiner Sprache und die eingebauten Boxen der Bluetooth-Kopfhörer, sprechen das dann in der Sprache, die du dann sprechen möchtest. Du hast vorher gesagt, hilf mir Italienisch zu sprechen, hauen dann halt das bitte ein Bier in Italienisch raus. Und umgekehrt hören die natürlich auch, was du hörst, was dein Gegenüber dann erwidert und übersetzen dir das wieder. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber wenn es so wäre, wäre das ganz schön cool.
Das wäre eine coole Sache, das stimmt, ja. Also ich würde, das tatsächlich eins von den Dingern, was ich auch gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, Ja, aber ich weiß nicht genau, warum ich dafür ein Pixel 2 brauche.
Weil also, nur da hast du den Google Assistant, der wirklich geil ist.
Ah, dann ist, halt, da habe ich hier quasi immer so einen von Mechanical Turk, der mir das übersetzt, ja, oder was?
Sonst hast du halt
das
nur,
ist mein Google Assistant.
Sei doch mal ehrlich, wenn man sich so ein Samsung kauft, hat man auch kein richtiges Android, man hat auch nur so ein kaputtes.
Arschloch Android, ja.
Ja, siehste? Und wenn du halt ein schönes Android haben willst, so ein richtiges, eins, was halt lange supported ist, und so vom richtigen Hersteller, dann musst du halt so ein Google-Gedöns kaufen.
Oder Nokia.
Und dann oder Nokia oder was weiß ich. Ja, nee, Gigaset kannst du auch noch kaufen. Die werben auch damit. Ob das jetzt. Also die guten alten Hersteller wieder, ja. Siemens, Nokia. Lass doch mal diesen neuen Scheiß von Huawei und Samsung weg. Nehmt doch mal wieder die richtigen. Die klassischen Hersteller.
Zu Nokia habe ich neulich gelernt, dass Nokia selbst gar nicht die Nokia-Telefone baut, sondern die haben die Marke an irgendwen verschachert.
Ja, das ist Foxconn irgendwas Gedöns. HTC, HMS Global oder so baut die oder hat die ganzen Entwicklungsgedönse und die Marke dafür und ich glaube Foxconn oder so schraubt die Dinger zusammen.
Wäre okay für mich. Wenn die genug Jahre Updates bekommen. Ich glaube, ich muss ja Lineage OS auf meinem Nexus 5 installieren und dann nie wieder neue Telefone kaufen. Also es ist quasi einfach abgeschlossen, ja. Dieses Telefon-Thema
hat mich abgeschlossen. HMD Global war das. HMD Global.
Aber so alles in allem, das Pixelbook sieht ganz okay aus, das Phone sieht auch ganz okay aus. Warum man jetzt dass Google Clips so eine Kamera mit AI haben will,
weil es
weiß
die besten
nicht
Fotos
so genau
auf diesem Planeten macht, verdammt!
Ah ja, okay.
Okay, alles klar.
Bist du sehr sicher, gut, dass dieses Google Clips auch die besten Fotos
das macht
auf dem
die
Planeten
besten
macht?
Fotos auf diesem Planeten, kauf es!
Kauf ah, okay, es! Es ist sehr gut.
Tja, ja, ganz nett, aber
okay, wir sind alle nicht so enthusiastisch drauf mit dieses Produkt.
Also ja, ich, wie gesagt, ich finde auch diese Kopfhörer ganz nice. Also wenn das cool funktioniert, wenn die ersten Leute das quasi in Japan oder in China mal ausprobiert haben, dann hätte ich das, glaube ich, auch gern für mein Telefon.
Haha. Gut, also gut, die Headphones sind gekauft, das Pixel 2 wissen wir noch nicht. Okay, können wir uns darauf einigen?
Ich denke schon, ja.
Ja, agreed. Okay,
super. Dann kommen wir jetzt zu, wo wir ja gerade bei den besten Fotos auf diesem Planeten waren, zu Raw Therapy.
Achso.
Ist in der neuen
genau, wenn man sich dann halt anstelle eines Handys dann doch so einen Spiegelreflex holt.
Ich glaube, das Ding kann ja auch Raw-Files rauslassen, oder? Dieses geile Telefon.
Ich glaube nicht, weil die machen ja immer. Ich glaube echt
doch,
nicht.
Doch, Android kann mittlerweile Raw-Files.
Siehste,
kann RAW-Files, aber die Kamera wird vermutlich keine RAW-Files rausspucken, weil sie ja immer noch Post-Processing automatisch auf deine Fotos machen.
Ja, ich dachte, das wäre mittlerweile in Android drin, dass du auf die Kamera Zugriffe auf die Bilder da drin hast. Also, weil das Post-Processing passiert ja eigentlich schon dann im Betriebssystem und nicht mehr in dem Kameramodul.
Ja. Dachte ich.
Ja, denke ich auch.
Kann sein. Vielleicht bekommt man da RAW-Fotos raus. Naja, auf jeden Fall, wenn man dann so einen Haufen von RAW-Fotos hat, dann will man die ja vielleicht bearbeiten. Und wenn man jetzt nicht gerade einen Mac oder ein Windows hat und sich irgendwie so einen Creative Cloud-Account geklickt hat für irgendwie 10
zu
oder
viel
10
Geld.
Euro im Monat, für viel
Euro
Geld im Monat.
Da nicht.
Doch,
ein bisschen mehr, es sind 12. Glaube ich, ich müsste jetzt nachgucken.
Ah, 12.
Aber,
für das
hast du auch nur dieses eine Produkt.
Nee,
dann
nee,
hast du Photoshop und Lightroom.
Überraschenderweise eben Photoshop auch, ja.
Das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Vielleicht sollte man lieber das kaufen.
Nein.
Okay. Es ist halt trotzdem, wenn man das trotzdem dann nur so hobbymäßig macht, sind dann diese 10 Euro oder so oder diese 12 Euro im Monat dann trotzdem noch
viel Geld.
So eher an der oberen Grenze, wenn man das dann irgendwie alle 2 Monate mal kurz irgendwie für ein paar Fotos braucht. Und da gibt es irgendwie so auf Linux gibt es irgendwie 2 Dinge, die man so hernimmt. Das eine ist Darktable und das andere ist Raw Therapy und im Prinzip machen die genau das, was Lightroom auch macht. So ein bisschen Foto verwalten und RAW-Fotos halt bearbeiten. Und von diesem RAW-Therapy ist jetzt eine 5.3er-Version herausgekommen.
Ja, und das gibt es
die leider noch als nicht.
Ergänzung nicht nur für Linux, sondern für alle Plattformen.
Genau.
Auch für Android?
Alle Desktop-Plattformen.
Oh, okay, alles klar.
Kannst du das
für Chromebook Pixel, Chromebook?
Doch, wenn du das portierst, geht es. Einfach machen. Ist ja Open Source. Mach halt.
Ah ja, okay, alles klar. Und total wie Sinn.
Na wieso? Also dieses Lightroom-Gedönse gibt's für iOS
Android.
Und Android.
Ja, genau. Das ist auch das, was Adobe da so ein bisschen noch hervorhebt und die Leute mit zu diesem Cloud-Abo drängt, dass du dann zwischen deinem Mobile-Device und deiner Lightroom-App auf dem Desktop eine Synchronisation hast und da hin und her schieben kannst.
Aber das macht doch auch keiner, oder? Also ist ja, also ich meine, RAWs bearbeiten
okay,
auf deinem Telefon.
Viertel nach zehn, also. Wir haben Zeit. Also, pass auf.
okay. Jetzt, okay.
Erzähl.
Ich habe angefangen und versucht, den optimalen Foto-Workflow zu finden, in Kombination mit dem Tablet, weil ich berufsbedingt relativ viel Zeit am Rechner verbringe, aber auch sehr gerne fotografiere. Habe aber oft den Effekt, dass ich mit den Fotos, die ich so gemacht habe, nichts mehr anstelle, weil ich dafür wieder an den Rechner muss, wo ich schon den ganzen Tag verbracht habe.
Okay, alles klar.
So, und Idealvorstellung wäre natürlich, da ich eine Möglichkeit habe, wo ich meine fotografierten Fotos auf dem Tablet sortieren kann und dann trotzdem dahin laden kann, wo ich sie veröffentlichen möchte und vernünftig auf meinem NAS abgelegt bekomme und für die Feinnachbearbeitung aber quasi seamless trotzdem an den Desktop wechseln kann, weil auf einem großen Monitor mit einer Maus in der Hand Nachbearbeitung im Endeffekt doch noch wesentlich besser geht als ein Tablet. Eine rundum zufriedene Lösung dafür habe ich nicht gefunden. Das war auch noch, bevor ich mir das Tablet gekauft habe. Das heißt, ich habe auch noch die Plattformentscheidung eigentlich versucht, davon abhängig zu machen, wo ich die bessere Lösung finde. Mhm. Es war ein Krampf. Okay. Also es ist von vorne bis hinten, entweder gibt es zu wenig Leute, die sich wirklich damit beschäftigen oder diese Ansprüche stellen und sich nicht einfach dem ergeben, was Adobe ihnen bietet. Es gibt leider auch kaum Konkurrenz zu Adobe, muss man einfach sagen. Das ist schade. Es gab noch einige vielversprechende Konkurrenz, auch kommerzielle Konkurrenzprodukte. Ich glaube, bei den Aufwand, den man da reinstecken muss, und das sieht man leider RAW-Therapie ein bisschen an, muss es ein kommerzielles Produkt sein, weil das einfach als Freizeitprojekt nicht stemmbar ist.
Genau, weil du halt immer, wenn ein neues
professionelles
genau,
UX,
wenn ein Kameraobjektiv reinkommt, ein neues, musst du halt immer diese Korrekturen und sowas mitliefern. Und auch schon daran scheitert es meistens.
Ja, so und dann, es gibt auch vielversprechende Programme, auch für die RAW-Nachbearbeitung unter Linux.
Auch kommerzielle, ne?
Auch die,
dieses eine, wie heißt denn das? Dieses, ja. Es gibt auch ein kommerzielles für Mac, Linux und Windows.
Namen.
Corel oder irgend sowas? Gut, ich guck mal, wenn ich's raus.
Ja, genau. Und ich hätte gerne noch eins gehabt, wo ich zwischen, wie das bei Aperture der Fall war, das war das Programm, was ich vorher auf dem Computer benutzt habe, wo man zwischen RAW und dem Out-of-Cam-JPEG wechseln kann, weil ich oftmals mit den Out-of-Cam-JPEGs sehr zufrieden bin und eigentlich im Ausnahmefall auf das RAW wechseln können möchte, um dann da mit der Nachbearbeitung das Bild so zu gestalten, wie ich das gerne haben möchte oder versuchen möchte, selbst was rauszuholen, weil die Automatik versagt hat. Das gibt's nicht. Also besonders dieses Umschalten scheint irgendwie die Menschheit vollkommen aus ihrem Gedächtnis verbannt zu haben oder ich war der Einzige, der es genutzt hat, keine Ahnung. Das gibt es in modernen RAW-Bildbibliotheksbetreuungsprogrammen nicht mehr. Das ist vollkommen von der Feature-Liste verschwunden, leider. Ja, und ich bin letztendlich dann eben bei dieser Creative Cloud gelandet, weil es zumindest noch diese RAW-Nachbearbeitung und so ganz okay macht und tatsächlich die App auf dem iPad ganz gut zu benutzen war. Es gab jetzt vor ein paar Wochen gab es ein Remake von der UI. Ich habe mich mit der neuen noch nicht angefreundet. Mit der davor bin ich besser zurechtgekommen. Aber gut. Das mit dem Synken ist aufgrund dessen, dass Adobe sich einen natürlich zu sich in die Cloud holen möchte und da behalten möchte. Nicht ganz so unkompliziert, wie ich mir das wünschen würde. Eben, ich möchte gerne in meiner Ordnerstruktur auf meinem NAS mein Bilderarchiv pflegen und nicht innerhalb von einem Lightroom-Katalog oder einer Adobe Cloud oder irgendwas anderem. Und damit bin ich aber vielleicht auch einfach nicht der Standard-User, weil...
Ja, also du bist schon was Besonderes.
Wahrscheinlich nicht jeder sein NAS pflegt.
Das stimmt, ja. Manche haben einfach nur ein NAS, ja, und die kümmern sich da nicht darum, ja. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, ja. Das ist ja quasi auch, ist ja auch ein Lebewesen. Ja. Das möchte ja auch ein bisschen Liebe erfahren. Und,
ja, absolut. Und dann gibt es auf den NAS von QNAP und von den anderen, gibt es ja dann auch Fotosoftware, wo man angeblich toll seine Fotos mit sortieren
kann. Man nicht.
Kann. Das kann man leider nicht so. Und der Ansatz von den NASs ist dann natürlich ganz nett, weil die schon so einen prinzipiellen Multi-User-Gedanken mitbringen. Den kann man jetzt bei Lightroom nicht erkennen und den kann man aber sonst nirgendwo erkennen. Und da wundere ich mich auch, weil es kann auch unmöglich sein, dass ich der Einzige bin, der nicht alleine die Familienfotos sortieren möchte, sondern der durchaus auch diese Familienfotos der Rest der Familie zur Verfügung stellen möchte und die gemeinschaftlich, also ich bin ja auch froh, wenn jemand anders da Bewertungen drauf abgibt und ich sehe, aber okay, das nehmen wir mit rein in das nächste Fotobuch, was
am,
wir dann
am Ende ist, zu Weihnachten machst du es wieder nur alleine und du weißt es, ja. Du kannst es dir
anlegen. Ja, aber auch nur, weil so alles so fucking complicated ist. Weil es einfach nicht zusammenspielt. Weil.
Ja.
Ich glaube, du würdest es auch so quasi alleine machen.
Nein, weil Fotos ist das, was sie
ja,
Leute
die wollen.
Wollen.
Die, aber die wollen es nicht bearbeiten, die wollen es haben. Das ist der Unterschied.
Nein, nicht bearbeiten, aber sortieren. Sie sehen, sie würden tatsächlich durchs Album gehen und Sterne vergeben.
Okay. Vielleicht. Aber gibt's nicht. Gibt's keine Lösung für alles Scheiße.
Nee. Es ist alles irgendwie komisch und ich habe auch schon einmal, zweimal angefangen, einen ausführlichen Blogartikel dazu zu schreiben und bin jedes Mal ein Beruhigungskaffee
trinken. Und dann hast du aufgehört.
Ja, die Drafts liegen noch da rum. Vielleicht schreibe ich es irgendwann mal zu Ende.
Aber nicht mal. Scheißegal.
Nein, so, ja. Und deswegen zahle ich jetzt erstmal 11,89 für die Adobe Cloud und harre der Entdeckung einer besseren Lösung.
Okay. Aber das ist ja schon mal was. It's something. Du hast irgendwas gefunden, was für dich irgendwie funktioniert. Oder?
Ja, und das ist leider übertrieben. Das ist das Tragische an der ganzen Sache. Und da bin ich dann eben bei Felix. Das ist eigentlich zu viel Geld für ein Hobby, wo man das Programm ab und zu mal benutzt. Da.
Ja, ich überlege mir halt auch immer so. Ich überlege die ganze Zeit, ja, soll ich es mir jetzt doch mal klicken und so. Aber es ist halt einfach so. Es ist halt gerade so ein bisschen über der Schmerzgrenze, was ich bereit bin, für das Hobby irgendwie monatlich auszugeben. Und ich habe mich jetzt halt ein bisschen irgendwie umgeschaut und mich halt mit Raw Therapy angefreundet. Ja, es funktioniert halt genug gut. Okay. Es funktioniert halt nicht gut und es ist irgendwie... Lightroom hat schon noch mehr Dinge und gerade die App, die es halt noch dazu gibt... wo man gerade mit diesen neuen Spiegelreflexkameras und so, die man ja dann irgendwie direkt über Wi-Fi mit dem Handy verbindet, sich irgendwie die Fotos schon mal runterlädt oder mal 1-2 runterlädt und irgendwie halt schon, während man die Fotos macht, 1-2 veröffentlichen kann und die dann halt irgendwie noch schnell durch sein Lightroom-App durchjagt, ist halt schon praktisch. Okay. Aber irgendwie ist es mir das halt echt nicht wert.
Na gut. Okay, also jetzt
ich benutze für die paar Mal, wenn ich's, ich habe eine Zeit lang auch RAW fotografiert und habe dann immer Darktable benutzt, hat für meine Zwecke völlig ausgereicht, aber ich habe es einfach die letzten 5 Jahre, wenn dann fotografiere ich tatsächlich mit dem Handy und bearbeite es einfach nicht mehr nach und das reicht für mich, aber ich habe auch jemanden, der die ganze Zeit mit so einer Kamera rumrennt und den Rest alles in Lightroom macht, deswegen muss ich das auch nicht tun. Noch als Ergänzung, ich habe vorhin ein Corel-Produkt tatsächlich gemeint, das heißt Aftershot Pro 3, das gibt es unter anderem auch für Linux, also ist auch so ein RAW-Converter, den wie Lightroom, wie RAW Therapy, wie Darktable Ein kommerzielles Produkt kostet gerade 59,99 € und das gibt es halt auch für Linux. Kann man sich auch mal angucken, wenn einem vielleicht Raw Therapy nicht genügt, einem Lightroom zu teuer ist, vielleicht ist das ja ein gangbarer Mittelweg sozusagen. Kann ich.
Kauft man das für eine Plattform oder kauft man das, wenn man es kauft, für alle Plattformen?
Sehe ich hier ja, nicht.
Entschuldigung. Ich finde einfach toll, dass Corel immer noch der Linux-Linie toll geblieben ist. Als sie damals auf den Linux-Desktop kamen, dachte man, ja, das ist das Jahr des Linux-Desktops. Corel
Drop für alle Linux-Plattformen. Also hier steht Corel Aftershot Pro Windows Mac Linux kann ich hier kaufen. Ich kann hier nicht unterscheiden. Ich kaufe das.
Cool. Nice.
Die Kamera Meinungen waren jetzt aber eher, also zumindest gemixt, so die zwei, drei, die ich übergeflogen habe. Aber man...
Ja, meine Traumvorstellung wäre ja auch nicht nur ein RAW-Entwickler, sondern eigentlich eine vernünftige Fotoverwaltung. Ja.
Ich glaube, das macht es auch. Bildbearbeitung. Ja, also ich verlinke es hier, guckt es euch an. Wie gesagt, es gibt auch eine Testversion davon. Vielleicht ist es ja, wie gesagt, ein Mittelweg oder so. Und wenn nicht, dann kann ich leider auch nicht helfen. Das war jetzt nur noch mal, was ich einwerfen wollte. Zu dem Thema. Dann noch eine gute Neuigkeit. Das ist so eher, war schon fast wie so eine Neverending Story. Prosody 010 ist erschienen. Sie schreiben auch, nee, es ist nicht der 1. April. Weil ich glaube, weiß ich nicht, die 010 ist, also ich benutze die schon seit 3 Jahren immer die Nightly Builds und die waren eigentlich gut und es hat immer funktioniert, die letzten Jahre über. Schon mir ein Rätsel, warum es nicht schon längst draußen war, aber jetzt ist es endlich da und unterstützt halt das, was man halt heutzutage von XMPP einfach erwartet oder von einem Messenger, sagen wir so, von einem Messenger-System erwartet, nämlich Carbon Copies.
GIFs.
Das heißt also, wenn du
was mit diesen Stickern?
Das hat jetzt
coole Sticker.
Nichts mit deinem Server zu tun, sondern mit deinem Client dann. Das musst du dann deinen Client-Hersteller fragen. Es geht jetzt um den XMPP-Server. Und der muss natürlich auch die Möglichkeit, Copy Carbons zu unterstützen. Das heißt also, wenn ein Client was schickt, kommt das halt auf allen Clients an, egal ob das Mobile oder Desktop-Clients sind, auch die Desktop-Clients müssen oder die Clients müssen es auch natürlich auch unterstützen, sonst funktioniert das nicht, aber auch der Server muss es können. Und natürlich auch MAM, also Message Archive Management. Das ist alles drin. Ich setze das bei meinem Prosody auch ein, damit man, wenn man halt auf seinem Laptop mal den Messenger aufmacht, seine ganze History mit dem Gesprächspartner hat, wenn man danach dann Mobiltelefon benutzt, damit man auch seine ganze History hat und nicht, also damit es halt synchronisiert ist über alles und man alles hat, was man braucht. So wie man es halt von den anderen Messengers auch kennt. So. Bloß halt hier in Open Source und XMPP basiert und so wie man es haben möchte. Frei und so. Yay! Auch
frei.
Hat Yay, jetzt auch wohl Freiheit. Bild in Let's Encrypt, habe ich gesehen. Steht hier in der Liste, habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ich mache das halt immer noch selber, aber wenn die das jetzt irgendwie.
Automatisch machen wir auf jeden Fall eine gute Sache.
Dran geflanscht haben, muss man sich mal angucken. Lua 5.2 Support, Native WebSockets. Also, wer einen XMPP-Server sucht, unbedingt Prosody 010 einsetzen. It's the best days, sozusagen. Also wenn man das mit selber Messaging auf XMPP-Basis machen will, dann auf jeden Fall Prosody verwenden.
Ich habe ja gehört, dass hier neulich jemand darüber nachgedacht hat, seinen XMPP-Server abzuschalten.
Verstehe das auch nicht.
Was?
Wer hat denn?
War das auch einer dieser Art oder wäre das hier vielleicht nochmal so eine Wiederbelebung?
Das ist ein Prosody 09 irgendwas.
Das heißt, du könntest upgraden und durch den frischen Geist quasi...
Ja,
do it now!
Das Ding ist, ich müsste erstmal ein paar FreeBSD-Ports flicken, vermutlich.
Hättest du einen Debian, würdest du einfach upget-install machen, aber gut.
Dafür fehlt mir aktuell einfach die Zeit und die Lust. Und ja, ich benutze es halt nicht. Das ist halt... Ich hab keine Leute irgendwie in XMPP, die nur in XMPP sind. Und ich habe keinen... ich habe auf dem Handy halt kein XMPP-Client drauf, mit dem ich irgendwie so richtig happy bin. Also es gibt ja diesen...
Es gibt nur Conversations.
Nee, es gibt noch, wie heißt der
andere?
Nein,
es gibt nur Conversations. Nein, es gibt nur Conversations.
Okay, es gibt, wenn ihr den Ingo fragt, es gibt nur Conversations, aber es gibt auch noch andere.
Nee, es gibt nur Conversations. Punkt aus Ende. Tut mir leid, alles andere ist Bullshit.
Ah ja, na gut, ich habe auch kein Conversations drauf. Und
also für Android, ja. Wenn wir für Android reden, genau. Dann gibt es nur Conversations.
Das macht Sinn auf jeden Fall.
Ja,
das ist der Client, der halt die ganzen Features alle unterstützt, die man halt so haben will. Und als Desktop-Client gibt es auch nur GarGem. Das ist einfach, über alles andere muss man halt nicht reden. Ja, wenn die funktionieren, auch mit Carbon Copies und Message Archive, alle anderen tun es halt nicht. So, von dem her. Ja. Genau, und für iOS kann man Chat Secure hernehmen. Die können mittlerweile auch vieles davon. Ja. Gut. Also wer sich nochmal mit dem Thema beschäftigen will, vielleicht hat der Felix ja auch mal wieder irgendwann mal Zeit, seinen FreeBSD zu fixen.
Ey, nee, also
der liegt neben Felix, seinen FreeBSD zu fixen. Und kann mal wieder an den Start gehen und dann.
Ja. Also er läuft und funktioniert, aber.
Ja. Und der Chat sagt natürlich noch Umimo benutzen, ja natürlich. Also klar, Wer noch OTR benutzt, ist selber schuld. Oder steht auf Schmerzen, kann auch sein.
Ja, das ist ja. Ja.
Nee, GarGem geht. Ist okay. Ich benutze GarGem, egal wo. Es geht. Es geht auch unter Windows und Gedönse irgendwie. Leute, die komisch sind. Ja. Das zum Wort zum Sonntag sozusagen benutzt mehr.
Haben wir wieder über Messenger geredet, das hatten wir
ja. Ja, genau.
Und glücklicherweise.
Ihr könnt dreimal raten, wer das Thema hier aufgebracht hat. Ja, genau. Ich weiß nicht. Also ich war nicht schuld, sozusagen. Aber ich teile das an der Stelle voll. So, gut. Themen. Hacker-Garden.
Wir haben keine Themen, oder?
Da steht irgendwas von Hacker-Garden.
Erzähl doch mal.
Hacker-Garden.
Basel? In Basel war jemand zu Besuch. Und zwar hat der Leadname uns in Basel beim Hacker-Garden besucht.
Oh, das ist schön.
Wir müssen das hier beides drehen. Also, ich organisiere schon seit längerem den Hacker-Garden in Basel. Und der Hacker-Garden ist eine Idee für ein Meetup, bei dem es eben nicht darum geht, sich hinzusetzen und anderen Leuten beim Reden zuzuhören, sondern bei der es darum geht, dass man der Community was zurückgibt, von der man so viel profitiert und der man sich so wohlfühlt und damit Teil der Community wird. Und weil das Zurückgeben immer so viel nach Arbeit klingt und so, haben wir uns dann noch selber zur Aufgabe gemacht, dass wir uns an so einem Abend Themen suchen, die sich an dem Abend erledigen lassen und die dann als Item zurück in die Community geben. Oftmals ist es ein Pull-Request bei einem Projekt, kann aber genauso gut ein Blogpost oder ein Screencast sein, was wir auch schon während Hackergarten produziert haben. Die Idee ist dabei natürlich, das Ganze nicht mit Stress und Druck zu machen, sondern vor allem Spaß zu haben am Hackergarten. Und im Zweifelsfall geht man manchmal auch nur nach Hause und hat von seinem Kollaborateur, mit dem man eine Idee bearbeitet hat, ein paar neue Shortcuts gelernt und leider das Ganze nicht zu Ende gebracht. Diese Idee mit dem am Abend fertig werden kommt natürlich davon, dass man sich angeguckt hat und gesagt hat, boah, wir haben aber alle schon ganz schön viele Sachen auf unserer Pet-Project-Liste stehen, wir wollen nicht noch mehr haben und deswegen schauen wir halt, dass wir am Abend fertig werden.
Okay.
Die Idee ist um die Welt gegangen. Es gibt einen sehr aktiven Hackergarten in Luzern. In Zürich gibt es einen, in Bern gibt es einen, in Stuttgart gibt es einen, es gibt einen Kollegen von mir, der regelmäßig an Konferenzen Hackergarten veranstaltet, so dass es dann zum Beispiel jetzt an der Java One einen Hackergarten gab, an der DevOx letztes Jahr gab es einen in Belgien, dieses Jahr eben November ist sie, weiß ich nicht, lohnt sich auf jeden Fall auf der Hackergarten-Homepage da immer wieder nach Terminen zu gucken.
Der letzte
oder auf Meetup, also einfach der lokalen Hackergarten-Community beizutreten und sich darüber informieren zu lassen, wenn der nächste Hackergarten in der Gegend ist. Ja, aber vielleicht, wenn ich jetzt, bevor ich jetzt hier zu viel erzähle, Leadname, wie fandest du es?
Ganz nett, also ich finde immer so, man kennt ja so irgendwie so Kongresse oder so, was halt irgendwie ein Riesenverein ist. Und ich merke immer wieder, dass das zwar ganz cool ist, aber dass ich diese kleinen Events, wo halt irgendwie halt nur so eine Handvoll Leute überhaupt sind und so, dass diese Atmosphäre halt auch ganz nett ist, dass man das irgendwie viel öfters tun sollte eigentlich, weil ich vergesse das immer wieder und dann so persönliche Termine und dies und jenes. Und es ist eigentlich immer ein ganz netter Abend. Meistens gibt's Pizza oder irgendwas. Ich finde das sehr gut. Und eben man lernt ein bisschen Leute kennen. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit normalerweise halt irgendwie etwas zu tun. Schreibt dann halt vielleicht eben ein Stück Software oder macht einen Pull-Request für irgendein Open-Source-System oder so, lässt sich irgendwas erklären. Ja, ich finde das sehr gut. Sollte jeder mal ein bisschen öfters tun. Lohnt sich.
Coole Sache. Der letzte Hackergarten in Stuttgart war auch im Checkspace. Also der war quasi hier direkt.
Cool. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte gesehen, dass einer ist, hatte aber, da ich aufgrund räumlicher Distanz mich dann nicht im Detail damit beschäftigt. Coole Sache.
Immer eine super gute Sache, ja. Schön. Und Dinge tun ist ja prinzipiell eine gute
Sache. Der letzte, der auf der Hackergarten Homepage stand, oder, ach, egal, weil der war am Java-Forum.
Okay.
Aber okay,
warte, ja. Vielleicht gibt es ja, ach, das war im April, war der, den ich gerade gedrückt habe. Ah, da waren Fotos dabei und das war der Trick quasi. Ich habe natürlich nur auf die Fotos geguckt.
Ah ja.
Okay.
Tja.
Nee, der 8. ist noch nicht gewesen.
Genau, und natürlich, die Hackergarten-Idee darf man natürlich, wenn man jetzt keinen in seiner Nähe findet, auch gerne selber umsetzen. Wenn man da ein bisschen Tipps zu braucht, kann man sich auf jeden Fall irgendwie über das GitHub-Repository oder über Twitter mit @hackergarten in Verbindung setzen. Normalerweise antwortet da jemand.
Normalerweise TM.
Ich hatte auch schon eine Anfrage, da habe ich aber leider nichts mehr von gehört, aus Beijing. Da wollte jemand einen Hackergarten in Beijing machen. Dem habe ich dann ein bisschen beschrieben, wie wir das so machen, was wir normalerweise am Anfang erzählen, wenn Newbies da sind und so. Da kam aber leider keine Antwort mehr. Das, ich weiß nicht, was er mit den
Infos angestellt hat. Oh, der hat die verkauft.
Aber ja, jetzt drei genau. Ich. Was so Chinesen halt so tun, ne?
Gleich mal wieder alle rundum beleidigen.
Auf jeden Fall. Können wir.
Können. Okay, dann.
Achso. Genau, und ein Projekt, wenn wir jetzt, wollen wir das zweite Thema da auch noch machen oder reden wir über solche Dinge? Naja, egal. Ein Projekt, das an einem Hackergarten entstanden ist, ist HackerDoc. Und HackerDoc ist ein Projekt, was ein Fork ist von HackMD, was ein Projekt ist, eine Software, womit man kollaborativ an Markdown-Dokumenten arbeiten kann. Wir wissen natürlich alle, dass SG-Doc da viel schöneres Format ist als Markdown.
Wo man sich immer nicht dran erinnern kann, wie irgendwas funktioniert.
Weil es im Standard schon alles kann, was wichtig ist und nicht durch irgendwelche Flavors noch alles dazu erfinden muss. Und da haben wir zum Beispiel die letzten beiden Hackergarten dran gearbeitet und sind schon ganz schön weit gekommen.
Okay.
Ich benutze es für mich jetzt als Notizsystem zurzeit. Das ist ganz, ganz cool.
Okay, cool.
Genau. Und das Ganze, zum Beispiel, wir benutzen ja hier für die Sendung ein Piratenpad. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ob man da HackMD nutzen sollte, was natürlich für unser Publishing-System passend wäre, weil das auch auf Markdown ist. Und der Check hat ja auch einen HackMD laufen.
Das ist eine ganz, ganz nette Sache eigentlich. Müssen wir halt einfach nur mal machen.
Ja. TM.
Müssen wir mal. Das Problem mit diesem HackMD ist halt ein bisschen so, dieses User-Account-Feature ist eigentlich nicht so gedacht zum Benutzen, sondern die Idee ist eher so, dass man sich dann über Facebook oder Twitter oder sonst irgendwas einloggt, weil es gibt beispielsweise keine Möglichkeit, einen Account zu löschen als Nicht-Admin. Es gibt keine Möglichkeit, ein Passwort zu ändern als Nicht-Admin. Also als Admin kannst du halt immer in der Datenbank rumpopeln. Das geht schon. Aber gerade so als jemand, der dann das Pad nur benutzen will, ist das halt ziemlich dumm.
Einfach nicht verkacken.
Also registrieren heißt choose your destiny.
Genau.
Einmal drin.
Drin, fertig.
Das,
ja. So sieht's aus.
Ist halt nur so mäßig. Aber ja, könnten wir vielleicht uns mal anschauen.
Mhm. Ja, könnte man mal testen wieder mal. Okay, sehr schön. Irgendwie wer hat das geschrieben? Der Schmidtlauch hat das Cryptpad oder so irgendwohin dazu geschrieben. Würde jetzt auch da zu den ganzen Pads passen. Ja. Cryptpad, genau. Und das ist ein komplett verschlüsseltes Pad, so wie ich es verstanden habe. Ich habe es ehrlich gesagt mir nicht komplett durchgelesen, aber es hat sich so ein bisschen angehört wie Zerobin von der Idee her, also dass es quasi komplett verschlüsselt ist. Dass du den Key quasi in dem Hash, also quasi nach dem Hash mitgibst und das dann entschlüsseln will für dich. Okay. Und das ist prinzipiell ist eine ganz nette Sache, aber wir haben jetzt, glaube ich, nicht so super Security-Sachen zu bereden. Aber es sieht auch so ganz nett aus, da kann man sich mal anschauen. Genau.
Die geben den Key nach dem, aber dann geht der Key.
Nein, nach dem Hash. Das ist, wie heißt dieses Ding da? Der Anchor. Und
ja,
dann geht's nicht
ja, um die Seite. Okay.
Der bleibt nicht auf deiner Seite.
Der
und so machen die es auch bei Zerobin auch.
Ja. Der wird lokal erzeugt und dementsprechend verlässt er eigentlich nie dein Gerät.
Ja, also das Problem ist natürlich.
Eigentlich, aber das, was oben in der Browserzeile steht, verlässt potenziell mein Gerät.
Nach dem Hash nicht.
Ja, eigentlich nicht.
Nee, nicht eigentlich. Es ist auf jeden Fall so. Außer du hast natürlich JavaScript, der dein Key exfiltriert. Das ist auch immer das Problem.
Oder
quasi, du musst den ja vertrauen, der Seite. Und das kannst du ja schon eigentlich nicht.
Ja. Security geht irgendwann auf Vertrauen. Ja, das ist das Problem.
Und wenn
ja,
jemand, ja.
Ich meine, Security ist jetzt nicht unbedingt so ein Feature, was wir bei unserem Pad benötigen würden.
Ja, genau, deswegen ist es da nichts.
Ja, Security ist geil.
Einfach mal haben.
Also,
einfach mal haben.
Genau, einfach haben.
Weil
ja,
es geht.
Ja, ich meine, ja, ist ja das Gleiche okay. mit diesen ganzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsdingern. Erstmal haben. Ob man es wirklich braucht, darum geht es prinzipiell erstmal auch gar nicht.
Und Zero-Knowledge-Principle ist auch einfach was, was man haben will.
Genau so.
Weil der Gegenpunkt ist eben eine Datenkrake, die entweder staatlich getrieben oder werbungsgetrieben, sprich kommerziell, einfach mal alles sammelt und dann mal guckt, was sie damit anfangen können.
Ja.
Vorsicht, geht schon wieder Richtung Politik.
Skip. Megfu, du hast gelesen.
Ich habe was gelesen.
Gesehen.
Warte, gehen wir mal weiter. Lesefu. Ah ja, mein Lesefu für diese Woche ist Diminishing Returns of Static Typing. Das ist ein Typ, der quasi beschreibt, warum er denkt, also man muss es ja mal differenzieren, ja, warum er denkt, dass statisches Typisieren für bestimmte Use Cases, für bestimmte Anwendungsfälle zu wenig quasi Return Value bringt, dafür, was es dir an Schmerz bereitet, es zu tun. So.
Ah ja. Also die Antwort ist so wie bei allem, it depends.
Ja, also er sagt, es ist eigentlich immer doof, aber nur laut seinen selbstgemalten Graphen, die er sich überlegt hat. Und ich meine, man muss es natürlich alles immer mit einem Grain of Salt sehen, weil ja, es gibt halt kein richtig oder falsch. Ja, man muss das immer sehen, auch worauf man jetzt, wenn man das jetzt für sich persönlich verwendet, irgendwelche oder persönlich Code schreibt, worauf man gerade Bock hat. Ja, und dann kann man das quasi alles, wenn man jetzt mal Bock hat, irgendwie besonders stabilen Code zu schreiben, kann man das einfach machen. Wenn man quasi in der Firma besonders schnell irgendwie was raushacken muss, damit der erste Prototyp fertig wird, muss man halt überlegen, ob man sich dann das antut, alle Typen ganz klar definieren zu können. Und ja, es ist immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und in dem Fall sagt er, Mr., wie heißt er, Axel Wagner, sagt, dass sich das quasi nie lohnt, weil auch die NSA quasi ihren Sweet Spot für Schmerzen gegen Korrektheit an der falschen immer noch vor dem hat, was quasi beziehungsweise für bestimmte Projekte vor dem Punkt hat, dass sich das lohnt. Genau, aber kann man mal durchlösen, ist ganz nett. Hat irgendwelche Graphen mit diesem XKCD-Graph mal Ding gemacht. Das ist quasi eine coole Sache. Ja, das ist mein Lesefu.
Ich habe den nächsten Lesefu und zwar geht es da um Pulse Audio. Und das ist so ein Riesending, wo irgendwie mal so alles um Pulse Audio und was es rundherum so gibt, so ein bisschen auseinandergenommen wird und ein bisschen beschrieben wird. Und das ist halt ziemlich lang und dementsprechend wenig überrascht es mich jetzt auch nicht, dass unser Audio-Stream nicht funktioniert.
Tja, funktioniert.
Funktioniert auch.
Mit Knacken. funktioniert.
Das liegt bestimmt nur an irgendeinem Pulse-Audio-Loopback-Device oder so ein Schirn.
Irgend sowas.
Wo ja, man auch genau. Irgendeine Option mitbringen muss, dass es irgendwie dann funktioniert. Vielleicht darf ich ja auch nicht, ich habe irgendwo eine Millisekunde Verzögerung reingemacht, aber vielleicht war das auch falsch oder so, wer weiß das schon so genau bei diesen Zeitdingen.
Genau. Ist alles nicht so einfach. Genau, aber könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr irgendwas mit Pulse Audio machen möchtet oder euch das einfach sonst interessiert. Dann das nächste, was ich gelesen habe, ist, wie sie bei Netflix 100 Gigabit pro Sekunde aus diesen Open Connect Appliances rauspumpen. Und das ist ein
eine
ziemlich...
Open Connect Appliance.
Eine Open Connect Appliance sind diese was ist denn das genau? Es sind diese Kisten, diese Computer, die sie halt irgendwie so verteilt auf der Welt aufstellen, wo dann dein Netflix davon kommt, wo der Film davon gestreamt wird. Okay. Das sind so, da haben sie halt mehrere Generationen und eine der neueren Generationen, die sie so haben, haben sie jetzt halt mal mit so 100 Gigabit Karten ausgestattet und beschreiben da ziemlich ausführlich, was sie halt alles machen mussten, was sie alles anpassen mussten, um auch wirklich diese 100 Gigabit mit TLS überhaupt voll zu kriegen. Ohne jetzt irgendwie einfach absurd viel Hardware dahinter zu
also,
packen.
Also wie jetzt keine Nutzdaten, 100 Gigabit, nur TLS?
Nee, TLS und dann den Film drin im Prinzip.
Ach so.
Aber halt TLS obendrauf, weil einfach nur
100 Gigabit TLS Overhead.
Nee. man muss natürlich zuerst mal irgendwie ohne TLS schauen, wie weit man kommt und dann TLS obendrauf ist natürlich dann immer noch so ein extra, also es macht es halt nicht einfacher, wenn das Ganze dann noch verschlüsselt ist, gerade weil bei so einer Open Connect Appliance, da ist ja dann nicht nur, das ist keine Point-to-Point-Verbindung, wo du irgendwie eine Kiste hast mit einem 100 Gigabit Interface und eine zweite Kiste hat mit einem 100 Gigabit Interface und du irgendwie eine Connection hast, sondern du hast halt auf diese 100 Gigabit hast du halt irgendwie ganz, ganz viele kleine Connections von ganz vielen Leuten, die sich gerade einen Film streamen. Und da gehen sie gehen halt sehr in die Details, wie sie irgendwie die Bufferstrukturen anpassen mussten im FreeBSD-Kernel und wie sie irgendwie die Treiber anpassen mussten und optimieren mussten, dass sie das überhaupt hinbekommen haben. Das ist sehr interessant. Mhm. Genau, und der letzte ist ein kleiner Blogpost,
apropos,
Windows for Linux Nerds.
Ja, warte, ja, Netflix wird teurer, gell? Also.
Die wichtigen Sachen, darüber
ja,
muss man nicht reden.
Muss ich jetzt kurz noch was zwischenschmeißen.
Okay.
Also 2 Euro 100, teurer. Also wenn die
100 Gigabit, alles
viele
cool,
Gigabits
ja,
weniger transportieren.
Ah, ja.
Ja, also wird alles 2 Euro teurer. ab heute Morgen irgendwann.
Das würde mich dann fast interessieren, wenn ich einen Netflix-Account hätte. Tja.
Okay.
Gleich. Gleich mal sehen. Ja. Ja. Also bei uns kostet der Basis-Account 12 Franken.
Das ist viel Geld?
Was? Weiß
100
ich
Euro oder so?
Nein, der Franken ist wieder billiger geworden und es ist jetzt weniger, als es mal war. Also es ist, sind weniger als die 12, als 12 Euro. Billig.
Ja, sozusagen. 10,30 Euro. Naja, 38, genau. Also so 10,40 Euro.
Zahlst du, glaube ich, in Deutschland jetzt auch oder so. Ach, keine Ahnung.
Tja.
Also je nachdem, was du als Basis-Account bezeichnest.
Na, das, was sie auf ihrer Seite als...
Das ist die günstigste, ist es Standard.
Basis.
Dann,
ja,
dann sind das
Standard ist die in der Mitte.
Hä?
Es gibt ein Basis, es gibt ein Standard und ein Premium.
Aha.
Naja.
Okay, machen wir weiter. Also.
Netflix hat eine Preisstruktur. Ihr könnt euch da Accounts klicken, habe ich gehört.
Ja, genau. Und ist teurer geworden. 2 Euro.
Ingo sagt es.
Ingo, ey. Du bist einfach komplett fertig.
Es ist spät. Ja. Ich habe auch nur Netflix 100 Gigabit gehört und wollte kurz...
100 Giga-Euro, das ist nicht in Ordnung, sind zu so teuer.
Ja. Ist teurer geworden. Finde ich nicht gut.
Ist 100 Gigabit teurer geworden.
Genau. 100 Gigabit teurer geworden. Ist nicht okay.
Genau.
Und aber sie bringen Star Trek und von daher ist jeder Euro ist es wert. Es tut mir leid.
Lohnt es sich.
Ja. Auch die 2 Euro mehr.
Ja, auch selbst wenn sie 5 Euro mehr nehmen wollen. Die bringen
das haben sie gehört, jetzt ist es gleich 5 Euro teurer.
Ja, okay, jetzt darfst du weiterreden. Tut mir leid, ich wollte das nur kurz dazwischen.
Ist okay.
Das ist okay. Einfach, das was Ingo seine Mimimis so sind, ja.
Ja, das ist, genau. Das nächste klingt so, als bräuchte man das nicht.
Ist aber auch ein wichtiger Service für unsere Hörer, dass sie jetzt wissen, dass ihre Netflix-Accounts teurer geworden sind.
Ja,
ne?
Genau. Weil das, nicht, dass sie sich beim nächsten Abbuchen wundern, warum das 2 Euro mehr sind. Ja, deswegen Service.
Genau.
An die Hörer, kostet mehr.
Vom Ingo.
Lebt damit, ist halt 2 Euro teurer geworden.
Sagt.
Genau. Also, der nächste Artikel ist Windows for Linux Nerds. Und da geht es halt wieder mal so ein bisschen um das.
Ja, genau, der Felix macht das richtig, der geht einfach mal Windows für Linux Nerds.
Das, woher weißt du, dass ich das so. Das hat mir ein bisschen Angst. Das hätte auch der Markus sein können.
Der wäre so clever gewesen und hätte sich stumm geschaltet in der Zeit.
Ich kann das nicht so schnell.
Okay, ja, Windows, das klingt total interessant. Erzähl uns mehr davon.
Erzähl uns mehr.
Naja, es geht halt so grundsätzlich um die Windows, um das Windows Subsystem for Linux, wo sie halt im Prinzip ein Linux oben auf dem Windows Kernel nochmal nebenher im Prinzip bauen.
Nebenher oder drauf, das ist ein Unterschied. Komm mal mit deinen Dingern klar.
Es ist so...
Als hätten sie nicht schon irgendwie so eine Unix-Umgebung gehabt und OS 2 halbe Subsystem und so, aber...
Ja, aber jetzt sieht's irgendwie so aus, als würden sie das tatsächlich ernst meinen. Dieses Unix-Subsystem, das sie da mal hatten, war immer so, ja, wir müssen da wohl irgendwie, weil irgendwelche Leute uns Geld dafür geben, machen wir das jetzt halt mal und jetzt sieht's eher so aus, als... Wollen sie auch, dass es funktioniert?
Das ist schon schlimm, was da alles in diesem Windows-Kernel alles rumgurkt, ja. So ein Unix-Subsystem von Anno dazumal. OS 2 halbe unterstützen sie auch noch so ein bisschen irgendwo, wo du denkst, wait, what? Say what? Ja, kann man schon machen. Ja, so Legacy-Shit. Ja, gut.
Ich sehe schon, ihr seid nicht so begeistert.
Nee,
euch
aber
es ist mehr für Windows.
Ist total gut. Jedes Mal, wenn ich vor so einem Windows sitze, denke ich,
Scheiße.
Was soll ich jetzt machen? Ach, hier, mach du das.
Das
ich sag dir
das
aber,
Schlimmste
was du tun sollst und du machst es.
Also ich finde das Allerschlimmste, wenn man ein neues Windows hat und dann klickt man sich erstmal 5 Millionen Mal durch, bis man endlich einen Firefox installiert hat. Echt. Jedes Mal sagt, wollen Sie wirklich auf diese verschlüsselte Seite gehen? Wollen Sie wirklich das jetzt herunterladen? Wollen Sie wirklich starten? Sind Sie sich ganz sicher? Nein. Nicht
wenn
mehr.
Sie halt dieses Windows, wenn Sie dieses Linux-Subsystem integrieren sauber, dann kannst du dir halt ein Bash-Script dafür schreiben und kannst du das auf deiner Windows-Kiste ausführen.
Kannst
du auf deiner Windows-Kiste kannst du Dinge aus dem Internet in die Bash pipen.
Yeah!
Nice, kannst du auch Docker direkt starten. Wrong?
Außerdem wird ja immer vom Linux auf dem Desktop geredet und ich glaube, wenn das irgendjemand wirklich erreichen kann, dann ist das halt Windows. Und ich glaube ja nicht, dass Linux sonst irgendwie auf dem Desktop kommt. So für die große Masse und mit vielen Benutzern und so. Genau.
Dann aber nicht. Cool. Ist ja schon ein altes IoT-Gerät.
Die Leute werden noch drum betteln. Wenn alle sie verraten haben, werden die Leute noch drum betteln.
Was?
Dass sie einfach ein sauberes Linux haben und nicht nur diese werbefinanzierten Systeme.
Tja. Naja, wir werden sehen.
Weiter.
Genau.
Ist auf jeden Fall ist ein kurzer Artikel, kann man sich gut durchlesen.
Oder auch lassen.
Oder halt auch nicht.
Nobody cares. Ja, sollen
Ingo kehrt das, nicht, das, ja.
Ja. Nee, ich sag mein Studis auch immer, ihr habt doch Windows, dann installiert euch doch jetzt dieses Linux-Subsystem und macht. Aber fragt mich nicht, ob es geht oder nicht. Ist mir scheißegal. Geht halt. Macht halt. Tut halt die richtigen Dinge.
Außerdem, ne, Windows ist ein Linux ohne SystemD. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Das ist ein guter Punkt. Meinst,
deswegen soll ich es jetzt installieren?
Nein, sag ich nicht.
Services.msc, oder?
Aber es ist bestimmt ein kaputtes Linux auf diesem Windows da.
Ja, nein, natürlich.
Da kannst du schon fast Docker installieren.
Läuft fast Docker drauf. Okay. Naja,
haben sie gesagt.
Lass uns weitergehen.
Mimimi, ich habe schon mal Mimimi gemimimit. Netflix wird teurer. 2 Euro.
Nicht in Ordnung. 2 Euro. Die Sucker. Yeah. Okay, HiDP und LXDE, ja.
Genau.
HiDPI ist immer gut.
Ist immer ein Problem, okay.
Ja, ja ich hab ja jetzt auch dieses Dell XPS 13.
Oh, Glückwunsch.
Und es ist eigentlich von der Hardware und so, ich bin ziemlich happy. Es hat auch ziemlich alles funktioniert. Also ich habe es jetzt irgendwie, weil ich ewig lange nicht dazu gekommen bin, mir ein Linux drauf zu installieren, habe ich es halt irgendwie mit Windows gefahren. Da funktioniert das alles so ganz okay. Ist halt ein Windows, aber sonst hat es
gut funktioniert. Ich wusste gar nicht, dass es dir auch Windows gibt.
Also
meins kam ohne.
Ich wollte mir halt auch diese Ubuntu-Edition kaufen. Die gab es dann aber schon wieder nicht zu bestellen. Irgendwie. Weil sie schon irgendwie, also ich habe jetzt nicht exakt dieses Ubuntu-Ding, sondern ich habe irgendwie schon eine oder zwei Hardware-Revisionen weiter. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt irgendwas Großartiges geändert haben, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gab es es nicht mit Ubuntu vorinstalliert, das heißt, ich musste mir das halt mit Windows vorinstalliert kaufen. Und dann habe ich mir jetzt letztens halt irgendwie so ein Fedora installiert. Hab gedacht, ja, ich nehme halt dieses LXD, weil ich überall dieses LXD benutze. Einfach, weil ich mir das
LXQt.
Halt dann auch so...
LXD, wer benutzt denn noch LXD?
Ja, dieses LXQt habe ich hier auf dem Desktop aktuell und damit bin ich nur so mäßig happy. Und dieses LXD funktioniert halt so absolut gar nicht mit HDP. So, gar nicht. Das sieht halt alles scheiße aus. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann probierst du jetzt dieses GNOME wieder mal. Und es funktioniert ja halt auch. Und ich habe jetzt halt ein Fedora mit GNOME drauf. Und das ist dann auch schon mein nächstes Mimimi. Die haben unten links so ein dämliches Legacy System Tray. Da habe ich mal auf Twitter gefragt. Hat mir tatsächlich auch ein netter Twitter-User geholfen. Es gibt so einerseits... wird dieses Legacy Tray wird irgendwie mit GNOME 3 GNOME 3 26 glaube ich wird das entfernt und es gibt so eine GNOME Extension, die man sich installieren kann und die packt diese Icons dann halt je nach Konfiguration halt oben links ins Tray oder irgendwie mittig oder so kann man dann konfigurieren, wo man es will. Auf jeden Fall ist es unten links weg und damit bin ich mehr oder weniger happy, aber ich verstehe nicht, wer sich das mal usability-mäßig angeschaut hat und gedacht hat, so ein komisches, ausklappbares Tray unten links wäre ganz geil. Weil es ist ziemlich mühsam.
Okay.
Genau. Und halt, ja, HDP, also viele, es gibt genug Apps, die irgendwie, oder Apps, Programme, die nicht so richtig optimiert sind
auf HDP. Ich finde, das sollten jetzt auch bei Linux Apps werden, alles.
Ja.
Also,
wird doch. Das gibt's doch.
Ich finde halt auch, Google sollte keinen Long-Term-Support für den Kernel machen, sondern die sollen einfach mal das richtig machen. Das ist auch richtig traurig, dass das Zeug nicht HDP funktioniert. Ja, vernünftiger Desktop.
Desktop-Support, ja.
Es ist irgendwie hinten runtergefallen. Es war mal vollkommen auf Augenhöhe, aber diese ganze HDP-Geschichte.
Das hat's kaputt gemacht.
Inhärent, es ist irgendwie nicht.
Okay, braucht nicht man diese vielen Pixel? Nee. Ja?
Ja.
Ja, nee, jetzt habe ich zwei Meinungen. Der andere Felix, sag an, was ist deine Meinung?
Brauchen.
Also,
du brauchst es, aber du willst es eigentlich schon, es ist schon geiler.
Kommandozeile brauchst du es nicht. Nee.
Oder hoch aufgelöste Fonts auf der Kommandozeile sind schön. Nee.
Na, es hilft halt schon. Mehr Pixel, mehr gut.
Da muss man halt alles...
Ich hätte gerne einen dickeren Akku.
Und es wird halt immer schwieriger, dir einen ordentlichen Laptop zu kaufen, der nicht ein High-DPI-Display hat.
Dell XPS 13.
Ja, aber
hat der so ein Knubbel?
Ja, nur weil du das so gekauft hast mit IDP. Ich hab eins ohne und die gibt's auch immer noch ohne. Ja.
Na, das Problem war, ich wollte halt die 32 GB RAM und ich wollte die große SSD und ich wollte einen guten Prozessor und da war es halt irgendwie keine Auswahl zwischen welches Display ich dazu haben will, da war es halt einfach, du bekommst halt auch das
schöne Display.
In Anführungszeichen gute Display und das ist halt HDP und spiegelnd.
Also die Festplatte auszutauschen oder die SSD auszutauschen ist bei dem XPS sehr einfach. Der RAM ist natürlich fest verlötet und da gebe ich dir recht. Wenn's die 32 GB Variante jetzt wirklich nur mit dem Glossy Display, HDPI Display gibt, dann ist das leider so. Das weiß ich nicht. Ist dann halt so, ja. Ja, also ich benutze jetzt auch, ich habe ja auch zwei 4K-Screens und habe die ganzen Pains, hatte ich ja auch damals ja berichtet, auch schon mitgemacht. Mittlerweile bin ich ganz froh mit meiner Umgebung, aber ich bin auch ganz froh, dass mein XPS kein so ein großes Display hat, weil ich für die tägliche Arbeit brauche ich es echt nicht. Irgendwie. Und ob die Kommandozeile jetzt ein bisschen schärfer aussieht oder nicht, ist in meiner täglichen Arbeit nicht so der große Unterschied. Aber zu dem Zeitpunkt war es schon cool, ja, auch so einen großen, also einen 4K-Screen zu haben, aber so wirklich brauchen, weiß ich nicht. Bringt mir jetzt persönlich nichts, aber
du hast es ja auch nicht. Natürlich weißt du nicht.
Ich hab ja zwei 4K-Screens, bloß bei meinem Laptop nicht.
Ja, aber 4K-Screen und 4K-Laptop ist ja nochmal was anderes, oder?
Hä? Nee.
Ja, ich meine, wenn du große 4K-Bildschirme hast.
Die sind nicht
die
groß.
Voll, die
24 Zoll.
Ja, 24 zu, was ist mein Laptop gerade, 13,5?
Ja.
Schon nochmal ein bisschen größer.
Gut.
Und da kann ich das verstehen. Bei Monitoren kann ich mir das ja sogar vorstellen. Aber doch nicht für einen Laptop.
Gut. Also, ja. Manche brauchen es, andere nicht. Oder?
Jo.
Schließen wir damit. Dann machen wir jetzt noch ganz schnell die Pix.
Die Pixstarter. Wer ist der Pixstarter?
Der Manfo.
Ich bin der Pixstarter. Das Hacktoberfest ist mal wieder. Jedes Jahr macht DigitalOcean das Hacktoberfest. Und dort kann man, wenn man 4 Pull-Requests auf GitHub macht, sich ein T-Shirt schicken lassen aus den USA. Und die Qualität von den T-Shirts ist ganz okay. Und vier Pull-Requests auf irgendwelchen GitHub-Accounts kriegt eigentlich jeder hin. Und das ist quasi so ein Projekt, wo die dann...
Muss
so
unterschiedliche GitHub-Repos?
Nee, scheißegal. Vier Pull-Requests.
Du meinst, ich mach vier Pull-Requests auf Binärgemeter und dann bin ich dabei?
Das ist ja, toll, das
ja.
Nee, doch, das funktioniert so.
Ja, also, das macht ja jetzt irgendwie, das kriegen wir fast ja sogar noch hin.
Das würdest du hinbekommen, genau.
Ja.
Genau, es geht darum, quasi so ein bisschen die Open-Source-Community oder auch GitHub so ein bisschen zu supporten. Und ich glaube, sie sagen für die Open-Source-Community, aber sind garantiert hier alle so beste Freunde mit GitHub. Ist ja auch okay. Genau, man
also ihr könnt auch Binärgemeter fixen. Also wenn ihr euch auf der Webseite umguckt und denkt, oh, der hat doch einen Rechtschreibfehler und da ist das Logo irgendwie 3 mm bla und hier müsste man noch dies oder jenes fixen, dann
oder ein von unseren Millionen
Nee, Moment, läuft das Counting nicht so, dass es vorher ein Issue gibt, der das Oktoberfest-Label hat und wenn man den fixt?
Nee. Du kannst
4 Pull-Requests.
Genau, also du kannst Issues mit Hacktoberfest labeln, dann sagst du quasi für Newbies ist es ein gutes Issue zu fixen, aber es ist kein Muss.
Und das heißt, wenn ich im Oktober 4 Pull-Requests auf GitHub mache, kriege ich ein T-Shirt? Ich dachte, das wäre daran geknüpft, dass das mit Label oder Hashtag oder so.
Gar nicht.
Du kriegst einfach ein T-Shirt für 4 Pull-Requests und das ist okay. Also das...
Das ist, ja,
die T-Shirts hin,
hart
die
jetzt, aber
dich,
geht.
Oder du kriegst einfach so.
Also das funktioniert so, du loggst dich mit deinem GitHub-Account quasi dort ein, beziehungsweise.
Du musst dich bei Hacktoberfest irgendwie anmelden mit deinem
Account. Genau, du meldest dich dafür an.
Ah, okay. Ich dachte, jeder
bekommt.
Sie schicken dir einfach ein T-Shirt.
Einfach
so.
Alle zum Weihnachtsmann schicken.
Ob
überhaupt
du
kein
willst.
Problem.
Okay.
Ihr seht, ich bin durch.
Nee, die schicken einfach an alle Leute, die Pull Requests schicken.
Auf GitHub, egal ob du willst.
Schicken sie an deine E-Mail-Adresse. An deine E-Mail-Adresse schicken sie ein T-Shirt oder so.
Zum selber ausdrucken.
Um die Frage mit dem Counting eindeutig zu beantworten, es gibt einen Hacktoberfest-Checker.
Schön. Was bist du für ein Beruf? Ich bin Hacktoberfest-Checker.
Hacktoberfest-Checker. Ich check die Pull-Requests aus. Sexy.
Ja, genau. Also es ist, du kannst wirklich auch im Prinzip auf deine eigenen Repositories Pull-Requests machen und die mergen oder auch nicht mergen. Sie müssen auch nicht gemerged werden. Sie können auch abgelehnt oder geschlossen werden.
Aber sie dürfen nicht als Spam markiert werden.
Ja, ich nehme an, sie müssen schon. Also, aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt irgendwie nicht so viel Zeit habt, irgendwie tatsächlich, die Idee wäre natürlich schon, dass man irgendwas Sinnvolles tut. Wenn ihr jetzt nicht so viel Zeit habt,
aber trotzdem T-Shirt wollt, ja.
Aber trotzdem T-Shirt wollt, schaut euch mal irgendwie bei euren Lieblingsprojekten oder so die Webseiten durch auf Rechtschreibfehler im README, in der Dokumentation, Dinge, die irgendwie so Formatierungsfehler und so. Das ist relativ einfach und damit ist der Community geholfen, wenn es dann halt für alle wieder besser ist. Und es sind halt so kleine Dinge, die man jetzt irgendwie auch tun kann, ohne dass man jetzt irgendwie sich in eine riesen C Code Library einliest oder so und dann irgendwie einen riesen krassen Pull Request baut.
Oder was man halt auch relativ gut machen kann, Nixos und Nix-Packages sind auf GitHub und dort ist es so, dass man eigentlich immer Pakete hat, die nicht geupdatet sind für eine gewisse Zeit und dann kann man sich quasi mal anschauen, wie man Pakete updatet, wie man die dann baut für Nixos und das ist relativ einfach. Die Pull-Requests sind immer überschaubar, man updatet quasi den Hash von der Quelle, also die Checksumme und er versucht es dann einmal zu bauen und wenn es durchläuft, dann ist es ein Pull-Request wert. Und es ist ein Stück besser geworden.
Es gibt ganz viele so kleine, auch hier eben unsere Seite ist ja alles auf GitHub. Da gibt es 1000 Links, die irgendwie nicht mehr funktionieren oder irgendwelche Dinge, die falsch formatiert sind oder falsch geschrieben oder was weiß ich.
Genau.
Da findet sich schon was, wenn man bisschen Zeit investiert.
Also wir haben für jede Sendung immer so ein, zwei Pull-Requests auf jeden Fall, wo quasi irgendwelche URLs geupdatet werden. Und dafür sind wir natürlich sehr dankbar.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das ist halt eine coole Sache. Dann sieht es nämlich auch dann direkt live auch besser aus. Also wenn es dann auf der Webseite steht. Ist cool.
Genau, also ihr könnt unsere Webseite fixen.
Genau.
Ja. Also wenn ihr Lust habt oder irgendeinen Fehler findet, einfach mitmachen. Es haben mittlerweile 28 Leute schon an unserer Webseite rumgedoktert.
Das ist eine coole Sache.
Rumgedoktert. Unsere Webseite verbessert.
Ja.
Ist ja, ja wie,
also
wie
manche,
so Doktor
manche
halt.
richtig hardcore. Also wir haben ja auch hier Leute, die unsere CSS umgebaut haben und alles Mögliche. Also ja, das, ihr seid cool. Also vielen Dank, Hörer, ihr seid die besten Hörer der Welt.
Viel besser als andere Hörer von anderen Podcasts.
Hört ihr uns, Hörer?
Ja,
ihr seid die besten Hörer.
Egal, ob unsere Erde
unsere
jetzt
Hörer
flach
sind
ist
auf jeden
oder,
die besten,
ja. oder rund oder wie auch immer, ihr seid auf jeden Fall die besten Hörer.
Gut. Besten der Besten.
Ja. Haben wir noch Picks?
Ich glaube, es...
Ja. Ich pick die... Es ist keine, ich will immer Maker Faire sagen, aber es ist ja gar keine Maker Faire, es ist eine Maker Week. Und zwar wird in Bonn vom 16. bis 20. Oktober eine Maker Week stattfinden. Die ist gerade under heavy organization. Es klingt aber schon mal sehr vielversprechend, was die Veranstalter so planen. Es geht eben um die Maker-Szene, um Dinge mit Elektronik und dem Ganzen drumherum zu bauen. Quasi sein eigenes privates IoT kann man bestimmt auch bestücken.
Sein Internet of Things.
Sein Internet of Things mit ActiveX und Intel Explorer, wie sich das für so ein Internet gehört. Ja, einfach wer in der Nähe ist oder Lust hat, in der Woche nach Bonn zu fahren. Es scheint in der Telekom-Zentrale stattzufinden.
Not bad.
Also es ist ein Pop-Up-Makerspace, der da entsteht und es gibt Räume, Tische, Stühle, Zubehör. Schaut auf die Homepage, wenn ihr Lust habt. Man kann sich auch noch ganz massiv einbringen, also die Veranstalter zeigen sich in dem, was sie bis jetzt als Newsletter rausgeschickt haben, sehr offen. Das klingt nach einer schönen Sache. Mal gucken. Ich hoffe, ich schaffe es hinzugehen.
Cool. Auf jeden Fall eine coole Sache.
Gut, dann Mimic.
Mimic ist ein aktuell noch in Beta und das ist ein Motion-Based Kamera-Gimbal-Steuerungsdingsi. Finde ich ganz nett, wollte ich mal picken. Ich glaube nicht, dass ihr euch sowas kaufen wollt, weil wenn ihr genug Geld habt, euch sowas zu kaufen, dann wisst ihr schon, dass es existiert.
Warte.
Das kostet.
Ja. Was die, kostet diese so?
Also das Der Ring rundherum ist, glaube ich, irgendwie sowas um die 10.000 oder so. Und dann der Controller ist, glaube ich, nochmal irgendwie so 2.000 oder 3.000.
Krass.
Also das ist nichts, was man sich so hobbymäßig irgendwie kauft.
Okay, aber sieht auf jeden Fall echt mega gefährlich aus. Da kann man nichts.
Ja, ist halt so. Richtig professionell und die machen auch ganz nette Sachen damit.
Wie viel Prozent Provision kriegst du?
leider gar nichts. Leider gar nichts.
Hast du irgendwas falsch gemacht?
Ich wäre schon happy, wenn die mir einfach mal so ein Ding zum Spielen schicken würden.
Kannst du mal fragen.
Wo kann man sich denn dafür bewerben?
Weiß ich leider nicht.
Ich glaube, du kannst einfach mal eine E-Mail hinschicken.
Ich könnte mal eine E-Mail hinschicken und mal fragen, ob sie mir nicht so ein Ding schicken.
Oder ausleihen wenigstens.
Ja, also sagst du, du würdest es im Podcast ausführlichst besprechen.
Genau. Ich würde dann meine Erfahrungswerte teilen und so. Tja. Was man vielleicht eher brauchen kann, sind 30 Shell-Commands. 30 interessante Shell-Commands sind nicht ganz alle interessant, aber solche Listen sind eigentlich immer ganz nett, weil man da immer wieder mal so ein Kommando sieht und denkt, ah ja, so würde das vielleicht ja auch gehen. Dinge, die man vielleicht immer kompliziert gemacht hat, die vielleicht auch einfacher gehen würden.
Genau. Okay, cool. Auf jeden Fall. Rename mit Regex ist eh eine gute Sache, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja,
gut. Prinzipiell, dann noch Malware-Museum.
Das Malware-Museum, genau. Das ist vom archive.org. Und zwar haben die Viren und Malware gesammelt von den 80ern und 90ern. Mhm. Also 1980 bis 1990. Nee, ist neu. Echt? Ah. So, obwohl, nee, Februar 2016. Ja. Ist nicht neu. Aber fast neu. Ich glaube nicht, dass wir darüber geredet haben. Jedenfalls. Genau. Und das ist quasi über Virtualisierung oder quasi in der virtuellen Maschine wird dann quasi Malware ausgeführt. Und das ist dann wirklich so diese Pixel quasi, du wurdest gehackt, irgendwelche Sachen laufen über deinen Bildschirm Dinge und das ist schon echt nice. Also dann gibt es quasi den Walker, so einen alten Mann, der dann den Q-Walker, der über deinen Bildschirm läuft oder den Legalized Cannabis Virus und so. Ist schon sehr, sehr cool. Genau, kann man sich dann quasi runterladen und mal ausprobieren. Coole Sache.
Okay. Ja, dann sind wir durch, oder? Also ich bin schon länger durch, hab da schon gemerkt.
Ja, Ding ist schon ein bisschen länger durch, ja. Ja.
Von dem her, ja, wenn wir so viele sind, dauert es auch so lange. Und dann haben wir wegen dem Markus auch so spät angefangen heute.
Sweet thing, ja, ich bin schuld.
Nicht okay.
Hätten wir auch hier jemand Schuldigen gefunden, im Gegensatz zur Politik, die findet immer niemand Schuldigen. Um jetzt einfach noch eine Klammer, um diese Sendung zu machen. Und ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und wir hören uns dann bei der 183 wieder. Wir werden es auf Twitter wie immer eine halbe Stunde oder 10 Minuten vorher ankündigen.
Hey, ich habe das heute voll am Morgen schon angekündigt.
Super, dann habt ihr das rechtzeitig gewusst sozusagen, wann wir wieder auf live sind. Vielen Dank natürlich an die Live-Zuhörer. Vielen Dank an alle, die demnächst unsere Binärgewitter
Webseite fixen. Genau. Die zukünftigen Fixer. Also. Oh, das hört sich falsch an.
Bevor das jetzt noch weiter in den Bach runtergeht. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.